Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velohom, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute mit einer neuen Folge des berühmt-berüchtigten, von manchen Vermissten, von vielen Verfluchten, von manchen gepriesenen Format Velosnack. Und um den Velosnack zu machen, bedarf es nicht nur meiner kleinen, unwichtigen Person, sondern dann bedarf es noch einer zweiten Person, wie wir es früher hatten, als der Markus mit mir den Snack gemacht hat. Und dann ist der Markus gegangen und beziehungsweise man hat ein Päuschen gemacht und dann haben wir gedacht, was machen wir jetzt mit dem Snack? Und dann hin und her überlegt und dann haben wir einfach festgestellt, dass der Markus einen Zwillingsbruder mit der gleichen Stimme hat. Hallo Stefan.
Hallo Klaus. Klaus? Hallo Christian, ich grüße dich.
Ja, manch einer hat ihn vielleicht erkannt. Es ist der Markus, er hat keinen Zwillingsbruder.
Nee, ich bin's wirklich.
Habe ich so lange an diesem grandiosen Gag gearbeitet.
Ja. Ja. Ich war schon kurz vom Einnicken, aber.
Ja, aber dann kam die Wende. Die Wende
kam rechtzeitig.
Ja, also gerade noch die Kurve gekriegt, ja. Ne? Wie am Fahrrad. Ja, wir machen weiter mit dem Snack. Manche Sachen haben sich geglättet, beziehungsweise sind zumindest auf Bahnen gebracht worden, die. Na, weiß nicht. Musst du selber sagen. Es geht weiter.
Genau, also. Ja. Wir können es ja vielleicht gleich am Anfang sagen, dass wir ungefähr planen, einmal im Monat.
Genau, ich habe heute gedacht, heute ist der 7., ist eigentlich scheiße, hätten wir letzte Woche machen müssen, da konnten wir nicht. Vielleicht so immer der erste Dienstag, Mittwoch im Monat oder so, finde ich jetzt so als grobe Richtschnur.
Einspruch, euer Ehren? Ja. Weil ich würde das gerne immer in der Woche machen, wo ich nicht die Kinder habe.
Stimmt.
Und also, das ist jetzt, wechselt klar. Immer zwar jede Woche, also theoretisch alle 4 Wochen, aber es gibt dann immer mal Ausnahmen, wenn man irgendwie. Aber
sagen wir in der ersten oder in der zweiten Woche. So Anfang des Monats gibt es mittwochs einen Snack oder dienstags. Also entweder in der ersten oder in der zweiten Woche, an einem Dienstag oder an einem Mittwoch. Es sei denn, der Markus, dem ist ein Fußnagel eingerissen und Vollmond ist.
Genau. So kriegt man das schon. Denke ich irgendwie hin. Aber so einmal im Monat, das sollte auf jeden Fall irgendwie drin sein. Und ich freue mich. Also ich freue mich wirklich auch. Ist zwar etwas ungewohnt. Wir haben ja gestern fast 2 Stunden gebraucht, um irgendwie mal das Audio-Setup hier wieder hinzukriegen.
Ja, ich habe es Max in Ruhe erklärt und dann ging es auch wieder.
Man vergisst ja echt unglaublich viel. Also,
in deinem Alter vor allen Dingen. Das kommt da entschwerend hinzu. Nein, er muss auch sagen, der Markus hat sich in die Technik reingekniet. Wir haben jetzt ein paar Sachen ein bisschen anders zusammengeschustert. Ob das am Ende sich in einer hoffentlich besseren Qualität auch für nicht nur für den Livestream, sondern auch für den Podcast herausstellen wird, das wird die Zeit zeigen, aber wir sind da sehr, sehr, sehr optimistisch.
Ja, ich denke doch. Also, wir wollen halt einfach auch ein bisschen die Qualität heben und sozusagen nicht nur auf Sendungsdichte gehen und auf Quantität, sondern einfach schauen, dass wir vielleicht die Sendungen, die wir machen, mit einer besseren Aufnahmetechnik machen, aber vielleicht auch, also ich denke da auch an die Shownotes, dort hier und da noch mal ein bisschen intensiver zu verlinken. Es ist halt oft so, dass man über was redet und dann vergisst man einfach den Link, den man vielleicht auch in den Chat gepostet hat, nochmal abzulegen und dann ist halt alles ein bisschen stressig. Und ich denke, wenn wir ein bisschen mehr Ruhe reinbekommen, nicht so häufig senden, könnte aber vielleicht auch die Qualität insgesamt vielleicht auch ein bisschen steigern. Wobei natürlich wir zwei genauso viel Quatsch erzählen.
Absolut Halbwahrheiten. Garant für Nicht-Qualität sind.
Also wir sind sozusagen der Qualitätsgarant von vorher.
Wir sind der Qualitätsgarant von vorher, womit wir also alles schon wieder eingerissen hätten.
Level sozusagen.
Ja, ist klar. Abbruch, neuer Sendungsstart. Jetzt habe ich direkt jetzt schon den Faden verloren.
Genau. Christian, wie geht's dir? Bei dir ist ja viel passiert seit dem.
Ja. Hier ist viel passiert, das kannst du wohl laut sagen. Wir haben jetzt hier die zukünftige Nachfolgerin. Also ich sehe so eine Linie, Hanka Kupfernagel, Mieke Kröger und meine Tochter. Also die angehende Weltmeisterin in diversen Radsportdisziplinen wurde hier zur Welt gebracht. Wie es sich gehört, hat die Geburt etwas länger gedauert. Ne? Langes Stehvermögen gehört ja auch zu den Kernkompetenzen eines Radsportlers und Radsportlerin. Also ich sage jetzt einfach Radsportlerin einfach immer. Nee, alles super. Danke auch für die vielen Glückwünsche, die mich auf den verschiedenen Kanälen dazu noch erreicht haben. Und ja, du weißt ja, wie das ist am Anfang, ne? Bei dir, du hast das ja zweimal machen dürfen, müssen können. Und manche Hörer wahrscheinlich auch. Ist halt nicht, jetzt kein, das macht man nicht im Vorbeigehen. Und man hat entweder ein bisschen mehr Glück oder ein bisschen mehr Pech, im Sinne von, dass es anstrengender oder weniger anstrengend ist. Anstrengend ist es. Es ist halt nur sehr, sehr, sehr anstrengend oder nur sehr anstrengend oder vielleicht anstrengend. Aber ich glaube, da wirst du mich vielleicht bestätigen, nach so 3 Monaten. Ist das so der erste Schritt?
Ach, boah, schwierig. Ja. Nee, was, keine Ahnung. Passiert da ständig vergessen. Irgendwas irgendwie? Wie alt ist jetzt die Kleine?
Jetzt so ziemlich genau 3 Monate.
Genau.
Also so 12 Wochen. Und ich habe so das Gefühl, also das liest man auch gerne mal, dass so nach 12 Wochen so die erste schlimme Phase vorbei ist. Ne? Also ich glaube, das haben wir ganz gut überstanden. Also so, wenn man im Freunden- und Bekanntenkreis das mitkriegt, da gibt es Leute, die sind, glaube ich, schlimmer getroffen worden, als wir es sind. Muss man vorsichtig ausdrücken.
Das klingt ja wirklich wie so Weltuntergang, Erdbeben.
Naja, also ohne jetzt zu sehr hier in den Papa-Podcast abzugleiten, gibt halt so ein paar Sachen, ne? Also wenn dein Kind scheiße schläft, schläfst du scheiße. Wenn dein Kind scheiße isst, dann schläfst du noch scheißer. Und wenn dein Kind scheiße isst, scheiße schläft und echt auch noch scheiße drauf ist, puh, dann wird's schwierig. Und also unsere schläft ganz gut, unsere wird gestillt, also das mit dem Stillen klappt wunderbar. Also so, irgend so ein Vogel hat mir die ganze Zeit Angst vor so 3-Monats-Koliken gemacht, ja, du schläfst nur noch auf der Couch und dein Kind auf dir drauf, damit der anderen Familienteilnehmer überhaupt noch Schlaf kriegen und nur Geschrei und Geschrei und Geschrei. Auch nix, ne, halte ich mittlerweile auch für eine Legende. Ja, also ich glaube, wir haben einigermaßen Glück.
Habt ihr noch Lust auf ein zweites oder hat sich das gegeben?
Boah, also nach so 12 Wochen ist man, glaube ich, noch nicht in der Position, darüber nachzudenken.
Na komm.
Nö,
zack,
also.
Zack, zack, jetzt.
Ja, nö. Also kann, muss aber nicht. Also das ist jetzt, das wird sich mit Sicherheit mit der Wohnsituation nochmal ändern und solche Sachen. Aber also da, ich glaube, nach 12 Wochen ist man da noch nicht bereit, darüber nachzudenken. Und da gehören ja, nee, also das wird sich so zeigen.
Ja, wir haben ja, also meine Kids sind ja relativ dicht beieinander, sind ja ungefähr 1,5 Jahre reichlich, 1-3 Vierteljahre auseinander. Das hat so manchmal den Vorteil jetzt, dass die ganz gut zusammen spielen können, also sich so anfangen, selbst zu beschäftigen miteinander. Mhm. Aber wenn du natürlich noch so 2 Wickelkinder zum Beispiel hast, ja. Boah, das ist echt, also Halleluja, das war anstrengend.
Und wenn die sich später um den gleichen Typen streiten.
Ja.
Ja.
Aber bei 2 Mädchen ist ja eh die Zickerei, also.
Ja, das würde dann ja auch gegebenenfalls mit einer 50% Chance noch im Raume stehen, ne? Also, und dann wäre ich ja komplett hier abgemeldet. Jetzt sind sie ja zu dritt gegen 2. Und,
zu dritt gegen 2? Ach, deine Katze.
Ja, ja, klar. Also, sie zählen ja hier auch. Mein Lehmann, der ist ja auch hier auf der Einzige, der noch zu mir hält. Und, aber, nee, also über ein zweites jetzt nachzudenken, ist, glaube ich, noch nicht die Situation. Und wenn dann, kann es passieren, muss aber auch nicht. Und also, es gibt so viele Kinder auf der Welt, man kann auch mal überlegen, ob man das adoptiert irgendwo, habe ich schon gesagt. Warum sich nochmal den Stress an der Schwangerschaft antun und sich nicht einfach ein Kind adoptieren? Also nicht sich ein Kind holen, das klingt so, aber dem Kind von woanders eine Chance geben. Mhm. Mhm. Das finde ich auch.
Finde ich eine schöne Idee.
Ja, bloß ob's natürlich bei mir glücklich wird, ist was anderes, ne? Das weiß man ja auch nicht so genau. Aber
und wie hat sich das Ganze dann radtechnisch bei dir ausgewirkt? Kommst du noch dazu?
Radtechnisch? Ja, also, wie war das bei dir? Ich glaube, du hast erst mal 2 Jahre gar nicht auf dem Rad gesessen, oder?
Ja, ganz genau.
Ja, da bin ich, sag ich mal, weit voraus dir. Nee, es hat sich bei mir zumindest am Anfang so auch ein bisschen schlechtes Gewissen herausgestellt. Ne? So nach dem Motto, okay, ich lasse sie jetzt alleine und hoffentlich ist jetzt nicht irgendwie was los und ne, Frau wird gerade nicht fertig mit dem Kind oder sonst was. Gibt es ja so Situationen, wo man einfach mal dann sagt, okay, nimm du es bitte, ich bin gerade nervlich nicht mehr in der Lage. Aber das versuche ich jetzt, das klappt im Moment noch nicht. Ich versuche es damit auszugleichen, oder der Plan ist so ein bisschen morgens vor der Arbeit einfach mal eine Stunde länger zu fahren auf dem Weg zur Arbeit hin und dann dafür auf dem Rückweg, also wenn die beiden noch schlafen, und dafür auf dem Rückweg dann relativ kurz zu fahren. Und am Wochenende, also ich habe jetzt mal geguckt, ich bin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Mal auf dem Rad gesessen seit Juni, Mitte Juni.
Also plus deine täglichen Touren auf Arbeit.
Genau, also jetzt so richtige Training, in Anführungszeichen Trainingsfahrten, das sind dann aber so 30, 40 Kilometer, würde ich sagen, 1, 2, 3, 4, 5, ja, 6, 7, sagen wir mal so 8 Mal. Und das zusätzlich zu, wie gesagt, dem morgens immer 40 Minuten zur Arbeit und 40 Minuten zurück. Mhm. Also das, ich glaube, das ist, ja, ich bin damit auch noch, also ich hätte es natürlich gerne mehr, aber das, ja, ist halt also, jetzt, ja, ist halt nicht die Zeit nicht dafür.
Ja, und ich meine, also so einen Nachwuchs in der Familie zu bekommen, ist ja schon auch eine große Aufgabe und Herausforderung. Und gerade beim ersten Kind erinnere ich mich auch, dass viele Dinge einfach neu sind, also extrem viele Sachen, die einfach neu sind und deine Aufmerksamkeit fordern. Und wenn du da noch so ein bisschen drin bleibst und ab und an rauskommst, ist das doch, klingt gut.
Ja, schön. Also diese, so zu wissen, dass man jeden Tag mindestens irgendwie, sagen wir mal hin und zurück, eine Stunde ungefähr zusammen auf dem Rad sitzt, das ist ja schon mal was, ne? Und wenn man das dann vielleicht noch ausdehnen kann, jetzt, okay, jetzt wird's morgens hier dunkel, bei dir ist es ja wahrscheinlich morgen schon stockdüster. Nö. Dann wird's nicht, nee?
Nö. Ach,
stehst du erst um 10 auf, Entschuldigung, habe ich vergessen. aber, also es wird mit Sicherheit auch noch besser, als es jetzt ist. Aber wo es am Ende hinführt, werden wir sehen. Also ich habe mir so als schon Ziele gesetzt für die nächste Saison, aber das ist alles jetzt irgendwie unter der Prämisse. Wäre schön, wenn es so wird, aber es ist halt nicht oberste Priorität jetzt für die nächsten, fürs nächste Jahr vielleicht. Ja, und habe ich dann mal rund um Köln nächstes Jahr starte und dann irgendwie eine Viertelstunde länger brauche als beim letzten Mal. Du wirst mir recht geben, wenn deinem Ziel irgendwie die Tochter steht und einem lächelnd entgegenläuft, dann ist das vielleicht mehr wert, als eine Viertelstunde früher da zu sein.
Also das ist echt so eine Sache, die wahnsinnig toll ist, wenn die Kinder, also gerade wenn sie das auch dann, sagen wir mal, 2, 3, 4 sind, das bewusster erleben. Mhm. Und das ist schon was ganz Tolles, dann, wenn die im Ziel sind und einen empfangen und sehen, hey, also darüber wird ja auch Begeisterung transportiert, ja, für den Radsport. Und ich sehe das bei meinen Kindern, das ist einfach, also die haben schon noch eine gewisse Begeisterung bekommen. Und die man da eben auch so ausstrahlt und inspiriert die Kinder. Ja, also das ist schon ganz toll.
Ja, also alles super eigentlich. Also, ne?
Ja.
Also,
ja. Und mit Rauchen hast du aufgehört, habe ich gehört.
Ja, aber das ist schon vor langem. Da haben wir ja noch gesendet. Hast du
aufgehört?
Ich habe an dem Tag aufgehört, als ich erfahren habe, dass wir ein Kind kriegen.
Ach, okay.
Das und hier mit Bekannte aus unseren Kreisen auch, hier mit Hypnose und so ein Kram alles. Ich glaube, man braucht einfach nur den Willen. Also das ging dann auf einmal. Ja, einfach gesagt, nee, jetzt geht's nicht mehr. Ich habe die ersten paar Tage einfach morgens auch keinen Kaffee getrunken, weil das eh bei mir so eine sehr starke Verbindung war. Und dann war das auch okay.
Ich habe es vielleicht auch schon mal erzählt. Ich habe auch mal geraucht vor 4 Jahren. Und dann war für mich
selbst gedreht, du alter Kiffer.
Dann erinnere ich mich wirklich an so Szenen, so wie der Kaffee, die Sache mit dem Kaffee und so. Aber ich erinnere mich auch daran, ich saß mal in der Kneipe und habe auf jemanden gewartet. Und damals konnte man noch in Kneipen rauchen. Und dann sitzt du da, sitzt irgendwie an der Bar, hast ein Bier. Und normalerweise würdest du aus Langeweile, habe ich mir dann halt immer eine Zigarette angemacht. Und dann sitzt du da und wartest. Also und hast nicht irgendwie was in den Händen, um was zu tun, sondern sitzt einfach da und wartest. Das war so, das habe ich heute noch, dieses Bild im Kopf. Das war so ein krasses Erlebnis.
Da gab es ja noch keine Mobiltelefone offensichtlich.
Ja, nicht so wie heute, ne?
Ja, weil sonst hättest du ja was Telefon in die Hand genommen.
Das stimmt, ja. Also wunderbar.
Ja, und du fährst Fahrrad?
Ja, mir ist es dann doch zum Sommer gelungen, wieder regelmäßig aufs Rad zu steigen und einen ganz guten Drive zu kriegen. So, also die Schwierigkeit bei mir ist halt durch die Umstellung und dass ich alle 2 Wochen die Kinder habe, einfach diese gewisse Kontinuität hinzubekommen. Und dazu war auch noch ziemlich viel im Büro zu tun und das war bis zum Sommer relativ schwierig. Ich habe aber jetzt extrem lange frei gehabt, so 2,5 Monate. Und
das sind aber diese typischen, Norwegen arbeitet nicht im Sommermonate, ne, oder?
Ja, also plus ein bisschen am Anfang und plus ein bisschen am Ende, aber ja, schon der lange Sommer oder die langen Sommerferien, die man hier so hat. Ja, und war dann in Deutschland und habe hier schon angefangen, ganz gut zu fahren. Und als ich dann mit meinen Kids 14 Tage quasi bei meinen Eltern war, also bei ihren Großeltern, es ist mir doch fast täglich gelungen, unterwegs zu sein mit dem Rennrad. Und das merkt man dann doch. Also das ist, also diese Kontinuität macht viel, viel, viel aus. Mhm. Und also für mich zumindest. Und was diesen Sommer auch besonders schön war, ich habe versucht, viele Touren mit anderen Menschen zu machen. Also als ich jetzt bei meinen Eltern war, habe dann eben alte Freunde, die auch ein bisschen Radsport machen, getroffen, habe mit denen Runden gedreht in meiner alten Heimat. Dann habe ich Leute von Twitter, die ich quasi über Twitter kannte, oder Georg, den wir auch schon in Berlin getroffen haben. Mhm. Wir haben uns dann eben in Dresden getroffen und haben eine Runde in Böhmen quasi, also in der Region so zwischen Tschechien und Deutschland, mhm, gedreht. War auch eine wunderbare Tour. Habe ich eine ordentliche Packung gekriegt von den beiden. Die ja, mich da so, echt am so. Berg haben stehen lassen. Also es war schon also da erinnere ich mich auch noch, da haben wir einen Anstieg gehabt und da dachte ich, ich Idiot, ich will Ötztaler machen, das kann doch nichts werden dieses Jahr. Und
naja, aber da kamst du jetzt auch relativ frisch ohne, ich sag nicht ohne Training, aber mit einem Trainingsstand, der halt auch da nicht repräsentativ für dich sonst war, rein.
Ja.
Ne? Also da muss man ja auch Realist sein, ne? Also ohne von nichts gibt nichts.
Ist richtig, klar. Und das merkt man halt so schon mal ganz deutlich, aber das war halt einfach toll, Leute zu treffen, die man vielleicht irgendwie schon mal gesehen hat oder die man kennt und vor allen Dingen auch in anderen Regionen zu fahren. Ich war dann noch mal 5 Tage, 6 Tage in den Dolomiten unterwegs. Das war auch so relativ spontan. Ich wusste noch nicht genau, ich habe Zeit, ja, wenn ich die Kinder nicht habe, kann ich unterwegs sein. Wusste aber nicht genau, was ich mache. Und entschied mich dann, weil einfach auf Twitter und Instagram immer wieder auf Fotos aus den Dolomiten quasi auftaucht, dachte ich mir, Mensch, die Berge, das ist schon schön und vielleicht so als Vorbereitung für den Ötztaler wäre das doch genial, da einfach mal ein paar Höhenmeter zu machen. Und es war auch einfach, also es war richtig, eine richtig, richtig schöne Woche. Also kurzfristig irgendeine Pension gebucht, mitten in so einem Feriengebiet, mitten in den Bergen. Fast jeden Tag ein paar Kilometer gemacht, Höhenmeter gemacht.
Du brauchst dich halt auch sonst um nichts zu kümmern dann in so einer Zeit, ne?
Genau, also man geht essen oder man geht frühstücken dann ja, irgendwie im Hotel. Unter der Pension gab es Frühstück und Essen bin ich im Restaurant. Und man kümmert sich um sich, sein Fahrrad. Das war einfach, ja, und um seine Platten oder
ja, Reifen. Wenn du ein Fahrrad kaputt machst, ne, dann läuft's nicht.
Genau, und dann war ich noch, kam auch nochmal im Chat, dann war ich auch nochmal in der Eifel unterwegs.
Was? Wieso weiß ich das denn nicht? Wieso war ich denn da? Ah, ich konnte nicht.
Du konntest nicht, nee. Wir haben uns aber getroffen, du erinnerst dich.
Ja, ich erinnere mich dunkel. Das war der erste Abend, wo ich nach der Schwangerschaft ein Bier getrunken habe, glaube ich, also nach der Geburt.
Stimmt, ja. Ja. Genau, wir waren Bier trinken und ich habe auch einen alten Kumpel besucht, der nicht weit von Köln wohnt und dann haben wir in der Eifel eine Runde gedreht und da habe ich dann schon gemerkt, dass eben diese 4, 5, 6 Wochen Kontinuität im Training vorher doch auch wirken. Und dann habe ich da in der Eifel mal so in ein paar Segmenten noch mal ein bisschen Gas gegeben. Das war eben ganz gut, jemanden dabei zu haben, der genau wusste, wo die Segmente sind und anfangen und enden. Aber es hat schon Spaß gemacht.
Mhm. Da, das berühmte Maria, wie heißt es, Maria Wald?
Maria Wald haben wir gemacht, genau.
Ja, das ist halt so der für die Leute, die es interessiert oder die es wissen, der, wie soll man sagen, der längste oder einer der längsten Anstiege hier in der Gegend. Ich guck mal gerade, während du da beschreibst, Maria Wald, das ist ein 7,6 mit 4% durchschnittlicher Anstieg. Und aus dem, ich sag mal, aus dem Willow Home Club, wie sehe ich das denn? Erzähl ruhig mal weiter.
Bist du gerade bei Strava unterwegs?
Aus dem Velohub-Club sind zum Beispiel schon 9 Leute da gefahren. Und du bist da nicht gezeitet. So.
Was?
Nö. Du bist da nicht gezeitet. Ich schmeiße es einfach mal hier rein in den Chat.
Aber ich bin dort gefahren.
Ja, Garmin or it didn't happen, mein Freund. Ja, also der bestimmt. Björn zum Beispiel.
Ah, ist der falsche Climb.
Was?
Bestimmt der falsche Anstieg.
Nee, nee. Der Björn zum Beispiel aus dem Chat war circa 2 Minuten schneller als ich. Ne? Und der Matti, der dich rumgeführt hat, war zum Beispiel 19 Sekunden langsamer als ich. Und so weiter und so fort. Ja. Also da war es nicht gezeitet.
Jetzt gucke ich mal hier.
Und dann war das alles so ein bisschen auch wieder in den Sommer reinfinden, in den Tritt kommen, sich mit Situationen beschäftigen, anfreunden und so weiter. Aber das klingt ja jetzt auch nicht, als hättest du den allerschlechtesten Sommer gehabt. Also du hattest mit Sicherheit schon bessere Sommer, aber war okay.
Ach, ich muss ehrlich sagen, das war schon einer der geilsten Sommer, den ich seit langem hatte.
Ja, na dann.
Also doch, das war...
Okay, jetzt
es war halt einfach, es war halt letztendlich doch sehr entspannt und also vielleicht noch kurz erwähnen, weil wir vielleicht im Frühjahr noch viel darüber gesprochen haben, ich hatte ja so Sachen vor, also ich hatte relativ viele Fahrrad-Events vor, Rad-Events vor und unter anderem hatte ich ja Paris-Brest-Paris vor und das fiel ja nun alles flach, also bis auf den Ötztal habe ich ja nichts gemacht und erstaunlich, manchmal ärgert man sich ja dann so hinterher und denkt so, ach, warum macht man das nicht? Oder man ist traurig, weil vielleicht irgendwie viele andere da teilnehmen und fahren und man kann es selbst nicht oder ja. Aber das hat mich so überhaupt nicht tangiert. Also es war so, ja, so ist das und ich habe da keine Träne dran verflossen, auch wenn ich jetzt auf Paris-Brest-Paris wieder 4 Jahre warten muss. Aber es war halt klar einfach, so ist das, Punkt. Und ja,
es ist ja auch nicht schlimm, ne? Weißt du, es ist ja nicht so.
Ah ja, was heißt nicht schlimm, aber es ist natürlich, du hast ein Ziel, weißt du, stell dir vor, du hast ein Ziel und du willst das machen, weißt du? Und dann klappt das halt nicht. Und dann kann man sich ja schon ärgern. Also dann kann man schon da sitzen und denken, ach Mist, irgendwie fährt jetzt die halbe Welt, die du vielleicht kennst, also gerade hier bei uns und auch durch die Qualifikationen kenne ich ein paar Leute, wo ich da angefangen habe mitzumachen. Und die sind da halt alle gefahren und dann denkst du, ach Mensch, und du bist nicht dabei und so. Aber ich bin eigentlich ganz entspannt damit umgegangen und habe versucht, wirklich bewusst den Tag zu genießen. Also das, was mir ganz oft passieren kann, dass man das heute vergisst, weil man immer an das Morgen denkt. Was muss man noch machen oder wo will ich hin oder was ist das Ziel oder auf was freue ich mich? Und vergisst dann sozusagen ganz oft den Alltag, der ja eigentlich das meiste in unserem Leben ausmacht. Weißt du? Also die irgendwie 3 Wochen Sommerferien, wo man vielleicht irgendwo hinfährt, freut man sich sehr lange, aber es sind halt nur 3 Wochen. Aber davor und danach gibt es halt viel Alltag und irgendwie habe ich es hingekriegt, den ganz gut zu genießen.
Ich glaube, das ist halt auch so eine, ohne jetzt ins Esoterische abzugleiten, weil sonst enden wir wie die Homöopathen auf dem Trip. Ist halt auch so eine Fähigkeit irgendwie, die man entweder lernen muss oder sich selber aneignen kann oder nicht kann oder so, ne, so auch so eine gewisse Demut, Genügsamkeit und geht halt schlimmer, ne? Also genau. Ich finde das auch in vielerlei Hinsicht ich hatte mit Sicherheit fahrradtechnisch einen besseren Sommer, aber in anderer Hinsicht ist das halt der beste Sommer. Und ich hatte auch schon Sommer, wo ich viel Fahrrad gefahren bin und andere Sachen sehr, sehr, sehr toll waren. Aber das ist halt immer, es gibt so Abschnitte im Leben und manchmal ist das eine wichtiger und das ist nicht das andere. Nichtsdestotrotz ist es ja immer noch eine unserer, wie soll man sagen, unsere wichtigsten und schönsten Sachen, dass wir, also wir haben uns ja, was ich finde, obwohl wir jetzt vielleicht entweder weniger Events fahren oder überhaupt grundsätzlich zurzeit weniger fahren können, nicht irgendwie von dem Hobby verabschiedet, ne? Sondern wir haben vielleicht für eine Zeit lang unseres Lebens andere Prioritäten gesetzt. Aber der Podcast zum Beispiel ist immer weitergelaufen und wir haben weiter geshoppt, obwohl wir es nicht brauchen. Und weißt, es ist ja nicht so, dass es ist nur über, ich finde, man kann es eher vergleichen, dass sich ein Schwerpunkt ein bisschen verschoben hat, aber dieser Schwerpunkt kann jederzeit genauso wieder in eine andere Richtung ausschlagen, ohne dass das eine jetzt weniger oder andere mehr wird. So irgendwie. Ja. Genau.
Shopping ist ein gutes Thema. Huh? Was hast du denn dir so zugelegt?
Ich habe Kinderwagen, ja, Modell Muzi Evo Curve oder so. Der heißt, glaube ich, wirklich Evo. Fällt mir ein, es gibt von Richie eine Serie, der heißt auch Evo. Nee, ich habe einen tollen Kinderwagen mir zugelegt. Da habe ich ein Auto sitzen, obwohl ich gar kein Auto habe. nee, also man, wenn man nicht mit den finanziellen Möglichkeiten eines Donald Trump ausgestattet ist, geht es mir zumindest so, dass man am Anfang erstmal so ein bisschen... Was kommt da einem auf einen zu, so als Eltern, ne? Weil man muss, also alle haben uns immer gesagt, kauf so wenig wie möglich, weil dann merkt er erst, was er wirklich braucht, weil das kauft ihr. Den Rest werdet ihr eh vorher dann irgendwann in die Ecke schmeißen. Und dieser Rat, den ein Freund gegeben hat, war sehr gut. Aber du musst halt doch den Scheiß und den Scheiß und den Scheiß und den Scheiß kaufen. Und deswegen war ich fahrradfahrtechnisch einfach ein bisschen, habe ich mich erstmal zurückgestellt und habe gesagt, lass uns mal so die ersten 3 Monate überstehen. Und da mal gucken, wie es dann ausschaut mit dem Geld ausgeben für wieder Luxus. Weil ich empfinde das ja immer noch als Luxus irgendwo, was wir hier immer betreiben. Oder? Also, oder du hast es mal, glaube ich, was für die Seele genannt. Das betrifft es ja in mancher Hinsicht genauso.
Meinst du das Radfahren oder das Shopping?
Das viele Radsportsachen, die wir shoppen. Also, weil das Wenigste brauchen wir ja wirklich, weil wir es ja in irgendeiner Form schon fast haben. Ja, aber also, du hast es mal als Kaufen für die Seele bezeichnet.
Und das, ja, ich finde schon krass, was man so an Geld ausgibt. Und so eine Sache, die halt, also dieses Grundlegende, was bedeutet eigentlich Radfahren, auch so als Fortbewegung, gerät halt bei uns, oder ist bei uns überhaupt nicht mehr so im Fokus. Das ist mir nochmal jetzt in dieser ganzen Flüchtlingssituation, also bewusst geworden, weil... Wenn Flüchtlinge eben jetzt zum Beispiel nach Deutschland kommen oder nach Norwegen kommen und irgendwo vielleicht ankommen, aber die haben und vielleicht noch auf dem Land sind, in irgendeiner Flüchtlingsunterkunft oder Aufnahmestelle oder wie auch immer, hin verteilt werden, die kommen ja nirgendwo hin. Also mit Bus. Ja. Die haben ja kein Auto, so wie wir, oder 5 Fahrräder, wo sie irgendwie sich ernst nehmen und irgendwo hinradeln. Und wie wichtig da eben in so einem Zusammenhang Rad ist und so eine grundlegende Funktion hat. Und das hat es ja bei uns einfach nicht mehr. Bei uns ist das ein Sportgerät und das wird gepimpt.
Das sehe ich aber nur in Teilen so. Also ich benutze mein Fahrrad ja auch. Ich habe ja kein Auto. Ne? Ich habe, für mich ist mein Fahrrad auch ein Fortbewegungsmittel. Jeden Tag noch.
Dasselbe Rennrad, mit dem du sonst unterwegs bist? Oder
hast Nee. Genau. Also mein Fahrrad.
Wir haben dann eben 2 Fahrräder. Wir haben ein Sportgerät, dann haben wir noch sozusagen eins für den Alltag. Und dann, also
ich hatte aber auch schon Zeiten, wo ich das gleiche Fahrrad für beides benutzt habe.
Ja, aber du verstehst, was ich meine.
Ja, klar. Grundsätzlich, wir leben in einer luxuriösen, sehr, sehr privilegierten Situation.
Und das Krasse ist halt wirklich, dass man auch fast mehr Zeit teilweise mit Shopping und mit Gucken und Schauen beschäftigt ist, als mit dem eigentlichen Fahren dann. Oder das kann auch schnell kippen, weißt du? So eine gewisse Unbalance kriegen. Aber es ist natürlich schön und ich habe mir auch, ich bin ja, das haben wir ja schon mal hier besprochen, so auf Schlauchreifen umgestiegen. Warum lachst du so gehässig?
Nö, wir haben das schon an anderer Stelle diskutieren dürfen, dass das so ein bisschen, ich musste mir oft Spott anhören für meine platten Reifen und mit dem Clincher ist das doof, ne? Schlauchreifen ist eine Katastrophe.
Ja, vor allen Dingen habe ich, seitdem ich dich ausgelacht habe, über deine ständigen Platten, habe ich angefangen, ständig Platten zu kriegen.
Ja, ich sag's ja. Ne? Das ist, ich glaube ja in vielerlei Hinsicht so an eine größere, nicht irgendwie, man muss es ja nicht immer Gott nennen oder sonst was, aber an eine Gerechtigkeit. Ne? Und das ist halt irgendwie dann auch gerecht.
Ach, gerecht nennst du das?
Ja, so. Ja klar. Wenn du spottest, dass ich Platten habe, dann musst du dich nicht wundern, wenn ich da irgendwie nach Norwegen fahre und ein bisschen Scherben oder in die Dolomiten. Nö, also wer Schlauch fährt, der hat dann halt ein Problem.
Also, ich habe mir ja diese Fast Forward F6R Black Label zugelegt als Schlauchreifen-Version. Und ich muss wirklich sagen, ich finde schon Schlauchreifen ziemlich, ziemlich geil. In Dolomiten geben die schon ein für mich zumindest sehr sicheres Fahrgefühl. Und die fährst du, also ich fahre die so mit rund 10 Bar. Das ist ein 21 mm Continental 4000 S2 Schlauchreifen drauf. Die gehen schon ordentlich nach vorne. Also da merke ich deutlich einen Unterschied zu dem, was ich jetzt gerade fahre, komme ich noch dazu. Aber das Problem war ein bisschen, dass Continental oder ich will jetzt gar nicht sagen, dass Continental schuld ist oder wie auch immer, aber in Dolomiten hat sich mein Hinterradmantel verabschiedet. Der hat sich wirklich aufgelöst oben und da bin ich sozusagen davon rausgegangen, okay, mein Fehler war vielleicht zu heiß, zu stark gebremst, hinten abfahrten, also ich kann mich auch mal an eine Stelle erinnern, wo ich wirklich auch stark gebremst habe, aber es hat sich wirklich total aufgelöst, diese Oberschicht, die ja quasi auf diesen Kern, also auf diesen Schlauch, ist ja quasi nochmal wie das Profil aufgeklebt.
Wo meinst du, von oben oder von der, meinst du die Fahrplatte?
Genau, also da quasi, wo du drauf rollst. Mhm.
Die Decke.
Die Decke, genau. Und jetzt, als ich kurz vor der Eurobike bin ich nochmal kurz bei mir zu Hause vorbeigefahren, 2 Tage und habe dort eine Runde gedreht, pack mein Rad wieder ein, um dann zur Eurobike und dann zum Ötztaler zu fahren und sehe, dass dasselbe sich auf dem Vorderradmantel ereignet hat. Mhm. Und zwar, dass sich das auch total auflöst und man auch noch deutlicher sieht, dass an den Klebestellen, so dort, wo das aufgeklebt ist, sich ablöst. Mhm. Und einem Vorderradmantel, der gerade mal 3.500 Kilometer weg hat, sollte das nicht passieren. Das kann nicht Verschleiß sein.
Das würde ich auch wirklich an der ganz unteren Grenze ansiedeln, ja.
Genau, habe ich Fotos gemacht und habe dann auf der Eurobike gleich mit jemandem von Continental gesprochen, der dafür die Qualitätssicherung zuständig ist. Und der war ganz lustig, weil dann kam so erstmal so die Frage, du fährst viel Rolle? Also es war der Vorderrad, ja, Vorderradreifen. hatte ich ihm auch gesagt.
Ja, es könnte eine freie Rolle sein.
Kam erstmal so du fährst viel Rolle und ich so, nee, gar nicht. Und dann die Frage nach Anzahl Bar. Und dann meinte ich, na, ich fahre schon mit 10 Bar. Also die Continental 4000S Schlauchreifen kann man bis 11 Bar fahren und ich habe schon 10 drauf. Und so meinte, okay. Und ja, ich werde jetzt mal abpiepeln. Ausgemacht ist, dass ich die denen einschicke, weil ich den Vorderradmantel ja noch habe, der ist noch drauf. Mhm. Und das ist so ein bisschen der einzigste Nachteil, finde ich. Oder was heißt Nachteil? Es ist halt anders. Schlauchreifen sind einfach Arbeit.
Ja, da habe ich keinen Bock drauf. Also das ist, weißt du, wenn ich schon Zeit habe, ja, und die für Rad, ich definiere es jetzt mal als, so viel Zeit investiere ich in Rad. Dazu gehört für mich der Podcast, dazu gehört für mich irgendwie nach Sachen gucken, recherchieren, die für mich interessant sind. Ich bin natürlich in der privilegierten Situation durch die Arbeit auch viel Angenehmes mit Nützlichem zu verbinden. Und für Rad fahren und Bier trinken hinterher, gestrichen. Dann will ich in der Zeit nicht noch schrauben. Und das gehört für mich zu Schrauben dazu, weißt du? Und da habe ich einfach keinen Bock, genervt.
Naja, man muss es lieben. Und ich schraube eigentlich ganz gern. Und
jeder ist halt auf seine Art pervers.
Im Endeffekt, in Dolomiten war es ja dann so, ich musste meinen Hinterradmantel wechseln, also den Schlauchreifen. Und den habe ich dann quasi innerhalb von 1,5 Tagen frisch verklebt. Und ich habe quasi einen Tag Pause gemacht. Und bin dann am nächsten Tag schon damit gefahren wieder gegen Abend. Es war recht warm, der Leim ist relativ schnell getrocknet und man kriegt auch ein bisschen, ich will nicht sagen Routine, aber ein bisschen Erfahrung, so nach und nach. Und der hält bis heute noch 1A. Ich würde es nicht unbedingt in der Schnelligkeit machen, wenn ich zum Beispiel komplett neue Laufräder habe. Da dauert das schon ein bisschen länger, bis da mehrere Schichten aufgetragen sind, weil nach dem Herstellen quasi noch so eine Art Lack und Beschichtung drauf ist, die erstmal weg muss, runter muss, da muss erstmal so eine grundsätzliche Klebeschicht drauf. Aber gerade wenn man jetzt nachklebt und wechseln muss, ist das eigentlich auch mit Kleber aus der Dose relativ zügig gemacht. Das ist natürlich unterwegs ein Problem, klar, aber jetzt im Urlaub, mich hat es am Ende nicht gestört, mich hat es einen freien Tag hat es mir gebracht.
Hattest du Klebstoff und Ersatzschlauch mit?
Also Ersatz? Ja, hatte ich mit.
Okay. Klar. Ist halt, ne, du hast in dem Moment vorgebaut, ne? Du würdest ja nie was vergessen, wie jetzt irgendwie eine Kettenpeitsche oder ein Abzieher oder so. Das passiert dir halt nicht, ne? Aber in manchen, da muss man halt vorher dann auch dran gedacht haben, einfach, ne? Das ist auch wieder so ein Teil, was man zu Hause liegen lassen kann.
Ja, klar. Und natürlich macht es, wenn man jetzt sagt, Mensch, man will jetzt eine Woche lang Rad fahren und man fährt irgendwo jetzt hin an einen bestimmten Ort, dann macht es Sinn, vielleicht auch extra Laufräder als Ersatz da zu haben. Um vielleicht, wenn was ist, dass man da einen Tag oder zwei mit den Ersatzlaufrädern fährt und in der Zwischenzeit den Schlauchreifen klebt und unterwegs ist. Aber grundsätzlich, ich habe auch diese Dichten mit mal ausprobiert, weil ich einen Hinterradreifen auch mal hatte, der mal Luft verloren hat. Hat auch 1A funktioniert, schön abgedichtet. Also ich kann mich grundsätzlich eigentlich nicht beschweren und ich denke, dass vielleicht das, was jetzt bei mir so an Mehrarbeit entstanden ist, vielleicht auch ein bisschen eigentlich der Schlauchqualität geschuldet ist. Die, ob Continental eine schlechte Charge mal hatte oder ob die vielleicht in der Hitze in den Dolomiten in die Knie gehen, ich kann es nicht sagen. Aber ich denke, also ich fahre ja jahrelang schon als normale Clincher die 4000er und habe da noch nie so eine Auflösungserscheinung gehabt.
Also ich kann aus der beruflichen Erfahrung auch sagen, es wäre mir nicht bekannt, dass das ein verbreitetes Problem wäre.
Ja.
Weil wir verkaufen sie ja. Ne? Und
angenommen, ich habe die auch bei euch gekauft, ne?
Ja, die haben wir natürlich den alten hinten aus der Grabbelkiste gegeben. Stimmt, jetzt fällt es mir erst ein. Ja klar, ach, du hast den gekriegt. Ja, nee, das ist klar. Hat ja geklappt dann, ne? Habe ich den neuen verkauft?
Nee.
Ach so,
ja. Ich hätte zwar anders bestellt.
Ja, okay. Nee, aber es gibt jetzt, ohne Flachs, es gibt da jetzt kein Problem, was man, also es gibt andere Reifen, wo ich aus eigener Erfahrung sagen muss, die machen mehr Probleme, auch im Clincher-Bereich dann schon, als dieser zum Beispiel. Wo man dann wirklich weiß, okay, man hat den ersten, man hat den zweiten, man hat den dritten und von den dreien haben zwei Probleme gemacht und beim dritten deutet sich das gleiche Problem wieder an, dann kann man schon davon ausgehen, dass das ein grundsätzlicheres Problem ist. Aber beim 4000 S2 Schlauch wäre mir nichts großartig bekannt darüber. Aber für mich überwiegt halt immer noch die Praktikabilität. Es ist praktikabler. Ich nehme vielleicht noch einen zweiten einen Faltreifen mit und drei, vier Schläuche. Und die kann ich noch klein in eine Tasche packen. Das kannst du auch, aber man muss den Klebstoff mitnehmen. Den kannst du vielleicht im Flieger dann nicht so mitnehmen, wegen Flüssigkeit und. Es gibt für mich einfach so.
Ach, weißt du was? Ich nehme jetzt einfach neue Laufräder mit. Und zwar hatte ich mir noch, also die Fast Forward, die 60 mm Hochprofil Laufräder, Schlauchreifen, sind ja Vollcarbon. Und dann dachte ich mir so, naja, für so Langstrecke, wo du vielleicht mal so privé-mäßig über Nacht unterwegs bist, wäre es eigentlich nicht schlecht, doch vielleicht noch einen Satz zu haben, klassische Clincher. Einfach um, wo du weißt, du kommst jetzt nicht irgendwie zurück nach Hause an den festen Ort, sondern du bist jetzt vielleicht irgendwie ein paar hundert Kilometer unterwegs und das willst du jetzt gerne mal machen. Und dann mag ich aber nicht, diese Bremsklötze ständig zu wechseln. Also habe ich mir gedacht, okay, Clincher, Vollcarbon. Und habe dann, weil ich mit diesem Fast Forward extrem zufrieden bin, das muss ich wirklich sagen, extrem steif, sehr aerodynamisch, gerade mit 21 mm Schlauchreifen, die gehen wirklich ab nach vorne, habe ich mir noch die 40 mm Clincher Vollcarbon zugelegt. Und die hatte ich glücklicherweise im Auto, als ich zur Eurobike bin und hatte ich quasi vorher gerade abgeholt aus der Poststation und hatte die im Auto, hatte da auch aus einer Bestellung noch 225 mm Bereifung mit.
Reifen, ja.
Reifen, genau. Und konnte dann quasi mit ganz frischem Material ungefahren zum Ötztaler reisen.
Ist natürlich super scheiße, weil Reifen muss man erst einfahren, ne? Hättest du mal den Onkel Hoff gefragt, der hätte dir das erklärt, aber auf mich hört ja eh keiner.
Was wollte ich machen? Klar, fährt man auch vielleicht nicht unbedingt mit niegelnagelneuen Laufrädern zu einem Radmarathon.
Ja.
Zumal man da so Spitzengeschwindigkeiten erreicht, die so Richtung 100 tendieren. Dieses Mal nicht ganz, aber knapp drunter war ich. Da muss man schon viel Vertrauen in das Material haben. Ich habe da auch ein bisschen dran gedacht. Und das Krasse war halt vorher, wir haben einen Tag vorher noch jemanden getroffen, dem seine Mavic.
Der Christian, der auch. Genau, Gast, der war ja Gast, der hat mit mir gesprochen über das Mallorca-Rennen.
Ganz
deswegen
genau.
Ist er vielleicht mal.
Das war die. Welche kann. Folge? Kannst du dich erinnern? Können wir vielleicht mal nochmal erwähnen?
Ja, die werde ich verlinken. 150.
Du suchst das mal raus, ich kann aber erzählen.
Ja, ja,
also
ja,
er hatte Mavic Vorderradreifen, nicht Reifen, sondern Laufräder. Ich weiß jetzt gar nicht genau, welche das waren, aber die waren wohl Carbon,
ja,
mit
Vollcarbon.
Einem Alu-Anteil, die dafür sorgen sollen, dass die Wärme besser abgeleitet wird.
Genau, es ist eine Art ein Alu, ich glaube SLR, wenn ich nicht, kann mich auch täuschen, es ist eine Alu-Flanke mit eingewoben sozusagen, also ein die Felge ist nicht aus Metall, aber es ist wie eine Schicht dazwischen eingewoben, die dafür sorgt, dass die Wärme besser weggeleitet wird. Folge 119 war es.
Gut, da ging es um Mallorca
312.
12. Mhm. Genau. Und dass quasi das von Mavic alles nur Marketing-Bullshit ist, hat sich bei ihm gezeigt, da ihm das Vorderrad sich aufgelöst hat. Also es ist heiß geworden, hat Wellen geschlagen und ist wirklich kaputt gegangen. Dazu kam dann noch, dass dann der Mantel geplatzt ist in der Abfahrt. Und das war quasi noch vor dem Ötztaler passiert.
Zum Glück.
Ja. Und jetzt muss man sich mal, das war mir vorher auch gar nicht so sehr bewusst geworden, ist mir erst dann an dem Tag bewusst geworden. Wenn man Schlauchreifen fährt, dann hat man, oder anders, ich fange mal mit klassischen Clinchern an, weil das kennen wir ja alle. Dann hat man ja quasi diese Bremsflanken, die relativ weit nach oben gehen, wo ja der Schlauch dahinter, ich sag mal, eingehangen wird.
Ja.
Das ist ja eine relativ dünne Fläche, also sozusagen diese Bremsflanken. Ja. Und das ist bei Carbon und Hitze, das ist schon ein Problem, sozusagen. Also, dass die
Wir merken uns diese Stelle, das wird nachher nochmal wichtig. Bis zu 200 Grad heiß werden, das kann es werden.
Ganz genau. Und bei Schlauchreifen ist es so, dass man eben, weil man ja den Reifen aufklebt, hat man diese hohen Bremsflanken nicht so freistehend, wie man die bei einem Clincher hat, sondern dahinter ist quasi, ich will nicht sagen Vollcarbon, aber dahinter ist schon massiveres Material, sodass die Hitze bei Clinchern grundsätzlich eigentlich besser abgeleitet wird, als es bei Clinchern ist. Und sozusagen mit dem Hintergedanken bin ich ein bisschen, will ich sagen, ängstlich, aber ich hatte schon ein bisschen Muffensausen, als ich sah, wie dem Christian sein Vorderrad abrauchte.
Aber bin das wäre mir, wenn ich da nachfragen darf, bist du sicher, dass die Clincher besser Wärme ableiten als die...
Nee, die Schlauchreifen leiten besser Wärme ab.
Meine ich ja, sorry. Dass die Tubular besser Wärme ableiten als die Clincher?
Ja, bin ich schon relativ der Meinung.
Ja. Müsste ich mal recherchieren. Eigener Rechercheauftrag. Notiz an mich. Muss ich nochmal überlegen. Ich glaube, ich würde in einer Situation wie dem Ötztaler zum Beispiel, ja, wenn ich die Wahl hätte, auf einer Abfahrt zu sein, würde ich lieber auf einem Clincher mit Alufelge als mit einem
Carbon. Ja gut, Alu ist nochmal was ganz anderes, aber wenn du jetzt einfach mal den Carbon-Sektor vergleichst, also es ist ja so, dass es lange, also Alu leitet ja grundsätzlich besser Wärme weg. Aber es ist lange Zeit ein Problem gewesen für die Hersteller, zum Beispiel 20 mm oder nicht Hochprofil Carbon-Clincher zu bauen. Mhm. Weil einfach kein Material da ist, um die Wärme wegzuleiten.
Clincher leitet schlechter Wärme.
Jetzt wird er nicht, also live googeln tun wir jetzt hier wohl nicht.
Nö, ich höre gar nicht, gar nicht.
Und wie gesagt, ich bin quasi jetzt ebenfalls mit Fast Forward unterwegs gewesen, 40 mm Hochprofil. Mhm. Nicht mit 21 mm, sondern mit 25 mm Bereifung. Und das rollte sich schon anders. Nicht schlecht, es rollte gut. Aber das hatte schon so einen gewissen Komfort. Und ich glaube, die kann man ja auch maximal bis 8 Bar, glaube ich, machen.
Nö, ich glaube, da geht schon mehr.
Nee. Steht, mag mehr gehen, aber auf dem, also Herstellerangaben.
Werden wir auch recherchieren. Wird der Hoff nachgucken.
Jetzt kommt gerade nochmal aus dem Chat die Frage, welche Laufräder ich genau hatte. Ich sag's mal, und zwar die Tubular, also die Schlauchreifen, waren das quasi die F6R Black. Ich werf mal den Link in den Chat hier rein.
Was man vielleicht. Also ich finde, was du gerade eben beschrieben hast, dieser Zugewinn an Komfort, oder es ist ein bisschen weicher und so weiter, das ist etwas, was ich ja gerade bei Langstrecke und Ötztaler ist ohne Frage so etwas, zumindest für Leute wie mich, aber auch gar nicht als negativ ansehen würde. Ne? Weil insbesondere, wenn ich 8 Stunden, 10 Stunden, 12 Stunden im Sattel sitze, ist für mich der gewisse Komfort, der vielleicht in dem kleinen Moment, in dem Moment mit einem minimalen Geschwindigkeitseinbuße eingekauft wird. Ne? Das heißt, ich fahre jetzt vielleicht diese 10 Stunden nicht mit 30 km/h, sondern nur mit 29,5 km/h. Ne? Aber dadurch, dass ich durch den Mehrkomfort den Körper weniger beanspruche, ich deswegen vielleicht länger in der Lage bin, eine höhere Leistung abzurufen. Ich glaube, diesen Kompromiss, den man da machen muss oder den Weg, den man dafür finden muss, das ist halt immer sehr, sehr schwierig oder sehr, sehr einzigartig. Ich kann auch mit einem 23 mm Reifen, der vielleicht ein bisschen schneller rollt als ein 25er, wobei das auch heutzutage ja nicht mehr so ist, aber mir einfach oder mit einem höheren Druck kann ich mir vielleicht ein bisschen mehr an Geschwindigkeit erkaufen, zu Lasten eines geringeren Komforts, der mich dann vielleicht über eine längere Zeit eine höhere Leistung erbringen lassen würde. Kann man mir folgen?
Ja.
Ne? Und das ist halt, glaube ich, so ein Mittelweg, den man da gehen muss, ne? Wo du eben sagtest, oh, es fühlt sich ein bisschen weicher, ein bisschen komfortabler. Das ist vielleicht aber auch das, was ich zum Beispiel bräuchte, um es vielleicht mal irgendwann zu schaffen, damit ich lange eine Leistung erbringen kann. Weil wenn ich nach 7-8 Stunden, die bei mir wahrscheinlich dann bedeuten würden, dass ich am Fuße maximal des letzten Anstieges wäre, ne, wenn ich da schon körperlich so von allem geschlaucht bin, dann würde ich das vielleicht nicht mehr schaffen. Aber würde es dann mit dem Komfort vielleicht schaffen?
Naja, es kommt ja auch ein bisschen auf das Ziel drauf an. Also ich habe halt wirklich gemerkt, die Schlauchreifen geben mir, auch wenn ich auf dem Rad sitze, so ein wirkliches Racing-Gefühl. Also so treiben nach vorn, Bretter hart, du merkst jeden klitzekleinen Stein auf der Straße, den merkst du im Körper. Das wird alles übertragen. Währenddessen dann diese Schlauchreifen schon auch, sag ich mal, so eine gewisse Reisegefühl mir vermitteln. Ich will gar nicht sagen, dass es schlecht ist, und es gibt ganz viele Events, gerade ich habe die mir ja für den Langstreckeneinsatz quasi geholt, und ich denke, da sind die dann auch genau das Richtige dafür. Mhm. Ich hatte jetzt auch keinerlei Probleme, was die Hitze jetzt betraf, also dass ich irgendwie gemerkt habe, uiuiuiui, die werden zu heiß und rutschen oder es hat schon alles ganz gut gepasst. Muss aber zugeben, ich habe es eigentlich nur quasi einen Tag vorher mal, oder 2 Tage vorher vom Ötztaler im Test gehabt. Und dann zum Ötztaler selbst. Mehr bin ich damit jetzt auch noch nicht gefahren. um jetzt längerfristig was zu sagen. Also ich bin jetzt auch gespannt, ich werde die Schlauchreifen nochmal neu kleben und werde hoffentlich dann auch hin und her schneller mal hin und her wechseln, um nochmal genaueres Vergleich für mich führen zu können. Aber muss ich wirklich sagen, schöne Laufräder. Fast Forward macht ja viel mit so also schwarzes Carbon und dann aber so relativ große rote rot-weiße Aufkleber.
Decals in der Fachsprache.
Wie bitte?
Decals.
Ah.
Ich glaube, irgendwie Dekorationen wird es wahrscheinlich von kommen.
Aber, Sticker.
Ja, Sticker ist
ziemlich, ja. Abziehbilder.
die wir früher die anderen Schüler beneidet haben, weil sie haben sie ins Hausaufgabenheftchen bekommen.
Genau. Und ich habe mir die Black Label geholt, wo das Ganze also etwas dezenter ist.
Ja,
und
hätte ich auch gemacht an deiner Stelle.
Sehen optisch gut aus. Erstaunlich, eine Sache, die mir noch vielleicht auffällt, das werde ich aber auch nochmal testen müssen. Ich habe mir dann die 40 mm geholt, weil ich auch dachte, die sind vielleicht ein bisschen windunanfälliger, statt die 60er Schlauchreifen. Mhm. Und gerade am Vorderrad, wenn viel Wind ist, merkt man dann, dass man merkt schon auch den Seitenwind, logisch. Man gewöhnt sich dran und ich finde, es hat einfach nur was mit Training zu tun, um sozusagen sich darauf einzustellen. Aber ich habe gedacht, dass mir die 40er, dass es da einen großen Unterschied gibt. Vielleicht liegt das auch daran, dass durch die 25 mm Reifen, weil das dann nochmal ein bisschen breiter ist und nicht ganz so aerodynamisch wie ein 21 mm, der so breit ist wie die Felge. Weißt du? Weil dessen ein 25er ist ja, geht quasi links und rechts drüber hinaus und ist damit auch nicht mehr so aerodynamisch zur Felge. Und ich fand die genauso windanfällig, jetzt mal so auf den ersten Eindruck, wie meine 60er.
Was mich viel mehr irritiert, ich habe mich verguckt gerade. Ich ziehe zurück. Vielleicht war an dem Tag einfach, also ich würde immer behaupten, wenn das jetzt irgendwie 3 km/h Wind schneller mehr ist, das merke ich halt gar nicht. Ne? Also weißt du, ich kann Wind nicht, Wind ist für mich so ein total abstrakter Wert. Das heißt, ich kann jetzt nicht abschätzen, es ist heute viel windiger als gestern, weißt du, es ist windig, ne? Ob es jetzt 12 km/h Windstärke hat oder 14 oder 15. Und das wird der Reifen, bei dem Reifen dann vielleicht der Unterschied machen. Ne? Wenn es mit 12 km/h Seitenwind heißt, vielleicht bei der 60er genauso schlimm wie 10 km/h, wie 14 km/h mit dem 400. Ich finde solche Vergleiche immer sehr, sehr schwierig, weil das müsste man echt dann unter genormten Bedingungen irgendwo mal.
Ist richtig, klar. Ne? Aber es war so der erste Eindruck, zumindest, wo ich so dachte, so, das ist ja, fährt sich ja wie die 60er, so von der Windanfälligkeit her.
Das heißt, ich kaufe dir jetzt bald die schwarzen Clincher für wenig Geld ab, weil brauchst du ja leider nicht.
Nein, nix da. Ich kriege ja noch mehr Laufräder. Ich kriege ja quasi noch einen 40er Schlauchreifen, Vorderrad. Da kann ich dann direkt mal vergleichen. Also vielleicht einen 21 mm Schlauchreifen auf einer 60er. Felge und auf eine 40er Felge.
Sieh nur zu, dass hinterher überhaupt noch weißt, was ist. Machst hier kleine, vielleicht so kleine Post-its dran. Muss ja nur abnehmen, weil sonst sieht's echt scheiße aus. Ja, also hast du ja einen kleinen Laufrad-Fuhrpark zugelegt.
Das war so dieses Jahr so eins meiner Hauptinvestitionen, diese Laufräder, das stimmt. Und dann habe ich mir dieses Jahr noch die Vector 2 zugelegt.
Ja.
Von Garmin. Die Wattpedalen. Und ich will jetzt gar nicht so viel nochmal. Wir wiederholen uns da ja auch. Wir haben ja schon oft über Wattmessung und so geredet. Aber.
Aber. Das,
beim Ötztaler fand ich das jetzt mal richtig geil, ein Off-Room zu machen. Und genau auf seine Wattwerte zu gucken und versuchen, also ich bin gescheitert, andere können das, aber eben doch genau zu sehen, wo man scheitert und wann man scheitert, zu sagen, okay, ich habe jetzt das Ziel, am Berg mit 200 Watt hochzufahren und dann eben genau zu sehen, okay, wo schaffe ich das noch, an welchem Berg, an welchem Anstieg, wo habe ich vielleicht auch am Berg eine gute Phase, sich selbst auch zu bestätigen, sagen, hey Mensch, gut, hier bist du drin mit 200, 220 Watt, vielleicht auch zurückzunehmen, aber auch zu sehen, okay, ey, pass auf, der Ofen ist aus, ich kann ja nur noch mit 150 Watt hoch.
Aber hast du die Werte, die du dann für dich als sozusagen, ich setze mal hier in Anführungszeichen, als gut angesehen hast, im Sinne von, das ist ein guter Wert für mich, um den Berg hochzufahren, hast du dir die sozusagen angeeignet, im Sinne von, das ist Erfahrungswert, oder war das ein Wert, der auf irgendeiner Grund von wissenschaftlicher, wie auch immer, gearteter Auswertung zustande gekommen ist?
Beides. Okay. Es gibt für den Ötztaler so ein Excel-Sheet, wo man so ein paar Werte einträgt, wie sein Gewicht und seine Leistungs... wie nennt man das eigentlich? Leistungsschwelle, die man quasi für eine Stunde erbringt. Ja. Und daraus wird dann so errechnet, wenn man quasi gewisse Zielzeiten hat, wie man da wo fahren müsste. Allerdings hat man natürlich, ich habe jetzt schon die ganze Zeit immer auf Watt geschaut und du weißt ungefähr an den Bergen und auch da ist Strava nicht schlecht, wenn du in Dolomiten unterwegs bist und dann schaust, okay, in dem Segment, in dem Anstieg, wie viel Watt hast du da so im Schnitt getreten, dann kriegst du auch so ein Gefühl. Also du weißt dann auch so, okay, wenn du jetzt hier einen Anstieg hochbretterst und du, das ist vielleicht ein Anstieg bei mir in der Region, der kurz ist, den ich kenne, wo ich genau weiß, wie lang ist der. Und ich schaffe den jetzt mal mit irgendwie 320 Watt zu treten.
Aber das ist ja im Prinzip nichts großartig. Also es ist nur ein direkter Wert. Aber gerade bei so langen Anstiegen wie jetzt bei dieser Veranstaltung oder wie es jetzt auch Maria Wald, der mit 7 Kilometer auch schon relativ, na, ist jetzt in Teilen lang ist oder alles, was über 1 Kilometer ist, da kann ich das ja, auch wenn es indirekter und ungenau ist, immer noch auch sehr gut über den Puls steuern, ne? Wenn ich weiß.
Eben nicht. Ich finde eben nicht, also der Puls, also ja, das gibt auch irgendwie einen Richtwert, aber der Puls spiegelt nicht wider, wie viel Leistung du in den Pedalen bringst.
Nee, natürlich das, nicht.
Genau, und das ist genau das, worum es aber ja geht. Also, was schätzt du?
Nee, wir haben einen anderen Ansatz. Du meinst was anderes. Es geht mir gar nicht um den Wattwert, sondern es geht mir darum, ich muss ja, das Prinzip ist ja, ich erbringe die Leistung, ja, und die Leistung an einem Schwellenwert. Und wenn ich meinen Schwellenwert auf Erfahrung oder durch einen Test oder so kenne, dann kann dieser Schwellenwert ja einmal entweder auf Watt bezogen sein. Ja, das heißt, ich habe jetzt einen Schwellenwert von 300 Watt, sagen wir mal zum Beispiel. Oder ich weiß, dass ich zum Beispiel in einem Rennen über 4 Stunden einen Puls von 87% meiner Maximalpulsleistung erbringen kann. Dann weiß ich, dass da meine Schwelle ist, weil das kann ich über einen sehr langen Zeitraum machen. Wenn ich jetzt weiß zum Beispiel, so habe ich es beim Ötz damals gemacht, dass ich die Berge nicht über diesem Schwellenwert hochfahre oder vielleicht diesen Schwellenwert minus Pulsschläge dann 2-3 und mich da bewege, dann weiß ich ja auch, dass ich an diesem Schwellenwert fahre. Ja, es ist nur, das ist ja nur ein anderer und vor allen Dingen auch indirekterer, ne? Also es ist der deutlich ungenauere, das klar.
Genau.
Ne? Also das ist nur eine Frage der Genauigkeit, finde ich dann immer an dem Punkt. Das kann man so oder so dann machen.
Fährst du immer mit Pulsgurt?
Ja.
Immer mit Pulsmessung? Immer. Ja, ich auch. Also ich habe das auch jahrelang gemacht und man schaut schon auf seinen Puls. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe mir ist es nie gelungen, mich, also es kommt gerade im Chat auch das Kommentar, Puls reagiert zu lange. Also sozusagen, bis der Puls eben auch mal ansteigt, dann bist du vielleicht schon eine gewisse Weile unterwegs oder Dinge, die den Puls ja auch beeinflussen, ist, wenn du zum Beispiel am Anstieg anfängst zu essen oder zu reden.
Ja, ja, klar.
Mit jemandem. Das sind ja alles so Dinge, die plötzlich den Puls sozusagen auch beeinflussen. Und mir ist es nie gelungen, diesen Pulswert so als Messwert für unterwegs zu sehen und sozusagen mein Fahren darüber zu steuern oder versuchen zumindest zu steuern. Das funktioniert komischerweise mit Watt besser. Vielleicht auch, weil ich das Gefühl habe, dass es mir leichter fällt, sozusagen meine Leistungsgrenze im Wattbereich klarer zu definieren als im Pulsbereich.
Das mit dem langsamer oder der Puls reagiert zeitversetzt, verzögert, klar. Deswegen sage ich auch, das ist nur etwas, was ich jetzt benutzen würde oder benutze bei langen Anstiegen. Ne? Wenn ich jetzt in so einem Anstieg bin, der 1,5 Stunden dauert oder 1 Stunde dauert, da ist dieses Vertritt verzögert ein, okay, ich fahre unten vielleicht rein, fahre unten auch zu schnell rein, aber dann hat sich das nach 5 Minuten so eingepegelt. Ja? Deswegen sage ich das, als wir damals in den französischen Alpen unterwegs waren, da bin ich auch einfach nach Puls gefahren, ne? Weil ich wusste, okay, ich muss jetzt 2,5 Stunden bergauf fahren an einem Stück. Und wenn ich jetzt hier mit einem Puls von 195 fahre, anstatt einem Puls von 180, dann schaffe ich das vielleicht 10 Minuten, aber dann ist auch gleich ganz schnell hier Feierabend. Ne? Und ich will es nur noch, also natürlich würde sich jeder eine Wattanlage wünschen. Ich finde nur, dass man das einigermaßen noch über den Puls ausgleichen kann. Also ich bin damit immer ganz gut hergekommen. Ich kann aber auch den Ansatz verstehen, dass man sagt, okay, ich komme mit dieser direkten Messung über den Watt, die ja auch, wenn der Anstieg sehr wellig ist, ne, wie zum Beispiel, mir fällt jetzt so ein Mont Ventoux, der am Anfang einigermaßen steil ist und dann wieder flacher wird und so weiter, da ist das natürlich viel einfacher und es geht schneller, klar.
Also klassisches Beispiel ist, wenn ich mir sage, ich muss den Anstieg im Schnitt vielleicht mit 200 Watt treten, dann ist oft das Ding, okay, dort, wo es steil ist, dann schaffst du vielleicht auch 200 Watt, 220 Watt, auch vielleicht auch über einen längeren Zeitraum zu fahren. Also gerade jetzt, wenn ich nochmal zum Ötztaler schaue, ist mir das auch am Kühlteil gut gelungen. Aber dann kriegst du plötzlich, ich sag mal, flachere Passagen rein. Und dann tritt man intuitiv vielleicht auch nur noch 100 Watt. 150 Watt. Einfach weil es plötzlich leichter geht, man ist vielleicht trotzdem schneller, weil es halt flach ist, aber sozusagen die Leistung, die mögliche Leistung, die eigentlich zu erbringen wäre, um das Gesamtziel zu schaffen, erbringt man nicht mehr. Und da kann man da schon eben sehr schnell reagieren und sehen, oioioi, pass auf, jetzt wird es hier gerade ein flaches Stück und jetzt bin ich hier voll abgesackt, weil es so gut rollt. Und muss man ein bisschen Gas geben.
Klar, das dauert dann halt beim Puls eine Minute oder so, bis man das dann hat.
Ja, natürlich. Bist du also, dann vielleicht schon mit dem nächsten Anstieg, also machst du?
Ja, klar. Da überzieht man dann ja wahrscheinlich nach dem Anstieg erstmal unten, weil man einfach der Puls wieder so runtergegangen ist. Natürlich, das Genauere ist das keine Frage. Nur, also ich finde es immer noch verhältnismäßig teuer im Vergleich zu dem, was es mir als jetzt absoluter Hobbyfahrer bringen würde.
Ne? Klar. Also klar, das ist, also wir haben ja schon über das Thema Shopping gesprochen.
Ja.
Es ist schon eine Preisklasse für sich. Und das sind auch die Laufräder, die ich mir geshoppt habe. Das sind auch, das ist eine Klasse für sich. Und da
die sehen
kann man sich
aus.
Kann man sich schon fragen, ob das alles sinnvoll ist. Also in jetzt, wenn man das jetzt sich rechtfertigen will. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn man Interesse daran hat, gewisse Ziele zu verfolgen und vielleicht sein Training effektiv zu gestalten und auch ein bisschen, ich sag mal, also Wattwerte kannst du einfach über die Jahre auch vergleichen. Du siehst einfach, okay, wo ist denn jetzt meine Leistungsgrenze? Was habe ich denn vielleicht in dem Segment an dem Anstieg für eine Schnittwattzahl getreten und was habe ich denn hier getreten? Das sind halt ganz klare, eindeutige Zahlen, die man klar vergleichen kann, die man auch mit anderen vergleichen kann. Unsere Pulswerte können wir nicht vergleichen.
Nee, natürlich nicht.
Und was könnten wir aber vergleichen? Das ist eben.
Ja, aber da musst du auch dann. Nee, kannst du auch nicht, weil da müssten wir Watt pro Kilogramm vergleichen.
Kann man nur ausrechnen. Das ist ja, auch,
ja.
Ist auch eine ganz klare.
Klar,
Ansage.
Ne, aber das, da bin ich aber auch, glaube ich, dann eher so der Typ, ich vergleiche mich ja lieber dann mit mir selber. Ne, und ich achte dann vielleicht eher auf die Zeit, die ich für den Berg gebraucht habe, anstatt mit welchem Puls ich da jetzt genauer gefahren bin. Ich glaube, da bin ich zu wenig kompetitiv, wettkampfgedanklich oder so. Das ist aber meine Sache. Wenn es ein Wattgerät für 20 Euro gäbe, wäre ich der Erste, der sagt, hierher damit, ne? Aber ich glaube, zum derzeitigen Zeitpunkt, dass.
Hast du andere Prioritäten?
Ja, da müsste noch viel Gold hier von irgendwelchen Hamstern hingelegt werden, dass ich das machen könnte. Aber wer weiß, ne? Vielleicht.
Manche wissen ja nicht, wohin mit ihrem Geld und so grundsätzlich finde ich nach.
Dann soll es mir Thema, geben, immer her.
Das Thema Wattmessung dann schon auch ein Thema.
Ja, ich würde das, ich würde mir zum Beispiel eher ein Wattmessgerät ans Rad packen als eine Campagnolo Superrekord. Ja, also. Oder eine Campagnolo Athena. aber das ist auf einem anderen Blatt. Ja. Was wollte ich denn? Ich war jetzt gerade abgeschwiffen, weil ich noch in dieser Wattgeschichte drin bin, verdammt. Ah ja, wir waren beim Shopping noch, ne? Also wir haben ja auch aus dem letzten Winter sozusagen noch diverse Shopping-Exzess-Ergebnisse und Test auch Artikel, die wir zum Testen bekommen haben, die wir jetzt dann auch nochmal so langsam aufarbeiten möchten und müssen. Aber haben wir eigentlich am Anfang gesagt, dass wir den Snack jetzt länger machen immer?
Nee, ne? Das merken, also ich weiß nicht, ob wir heute länger machen als sonst, aber...
Echt? Ja, doch. Ich hab morgen schulfrei. Ich habe morgen erste Stunde frei. ich habe noch einen Artikel, den ich bewusst, wo ich sagen würde, der war als Test, positiver Test, also behalten. Im Sinne von, du kennst das, du bist, glaube ich, auch ein Freund, jemand, der, bei dem das so kommt. Also es gibt immer so Sachen, die hat man nicht. Und wenn man sie dann hat man erst den Anwendungsfall so richtig mitbekommen oder dann
weiß man. Das geht mir so ein bisschen mit der Wattmessung.
Ja, das glaube ich. Ja, das will ich, da will ich gar nicht widersprechen. Das Ding ist nur, dass ich dass da so mal eben es auszuprobieren, das deutlich teurer ist.
Das ist richtig.
Als dass ich das in den Sand setzen kann. Ich habe einfach im letzten. Ah, was war das? Was haben wir jetzt für eine Jahreszeit eigentlich? Jetzt Herbst, ne? Ist Sommer oder ist Herbst? Ist Herbst. Im letzten Frühjahr mir im Winter Schlussverkauf und mit noch einem Gutschein, den ich hatte und einem Voucher und weiß der Geier auch noch, was alles da war. Deswegen war es viel, viel günstiger, als ich sonst mir hätte wahrscheinlich gar nicht erlauben können, dürfen sollen. Eine schöne Windjacke geshoppt. Und ich dachte immer, also... Ich habe ja so eine, jetzt auch ein bisschen in die Jahre gekommene Softshell und ich dachte eigentlich immer, so Windjacke ist ein bisschen albern. Die braucht man zumindest nicht hier. Ich glaube, du bist so ein Anwendungsfall, wenn viel, viel Wind ist. Windjacke. Oder wenn man viel Berge runterfährt, dann wäre das halt so ein Ding, was man gut brauchen könnte. Aber es ergab sich die Gelegenheit und dann schlug Christian auch zu. Und seit ich sie dann hatte oder habe, bin ich von dem Konzept Windjacke dann doch ein bisschen mehr und besser überzeugt. Weil es war halt einfach eine leichte Jacke, die ich hinten noch ins Trikot stupsen kann. Wenn man doch mal morgens sehr früh losfährt und auch jetzt kommt er schon wieder ins Spiel. Also der Christian hatte das gleiche Modell und den habe ich einfach vorher gefragt, ob er zufrieden ist. Und er meinte nur, sie hält sehr wasserdicht auch. Was natürlich einerseits positiv ist, also viel Regen wird abgehalten, aber andererseits natürlich auch ein bisschen negativ, wenn man sie bei zu warmen Temperaturen anzieht, kommt halt wenig Wasser raus. Und du bist ja auch immer jemand, der sagt, wenn Wasser einmal da ist, dann muss es auch wieder weg. Und aber nichtsdestotrotz, jeder, der keine Windjacke hat, dem kann ich jetzt zumindest sagen, kauft euch Windjacken, weil eigentlich ist das doch ganz gut.
Aber welche hast du denn jetzt geholt? Das hast du
noch gar nicht. Ich hatte natürlich, oder was heißt natürlich, aber ich habe bei diesem englischen Modell. Hipster. Was?
Bei den Hipstern.
Nee, ist das Hipster? Ist Rafa? Nein, dafür ist das schon zu alt. Bei Rafa habe ich eine Windjacke geschossen. Wie gesagt, es war im Schlussverkauf und ich hatte noch einen Gutschein und weiß der Geier alles, deswegen hat es nicht so viel gekostet wie sonst, weil 165 Euro ist, glaube ich, der aktuelle Kurs von so einer Windjacke. Das finde ich schon eine ordentliche Hausnummer. Aber ich habe deutlich weniger bezahlt. Und
Und die ist so richtig klein, dass du die wirklich in die Trikottasche.
Also ich bekomme sie, genau. Sie ist so, naja, ich krieg sie jetzt nicht, es ist keine Täschchen dabei oder so, weißt du, wo man sie reinfalten kann. Aber ich bekomme sie gut hinten in die mittlere oder rechte Trikottasche. Sie hat auch, was ich immer ganz nett finde, hinten, also sie ist jetzt nicht überlang, aber auch nicht so ganz kurz abgeschlossen. Weißt du, so von der Länge hinten, dass gegebenenfalls noch ein bisschen Spritzwasser geschützt war. Was ich ganz nett finde, ist vorne so eine, zumindest eine Mini-Tasche, die sich so, wie soll man sagen, links vorne darstellt. Ne, dass man zumindest irgendwie so, wenn man
links kleine, vorne, aber jetzt irgendwie oben, so auf Brusthöhe?
Nee, unten, so auf
Hüfthöhe?
Ja, ist das dann Hüfte? Ja, so Bauch, ich sag mal Bauchnabelhöhe.
Okay.
Okay. Das ist, was als Ortsangabe auch wirklich ganz nah ans Perverse rückt. In Bauchnabelhöhe, leicht versetzt nach links in Fahrtrichtung schauend. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob da ein komplettes Telefon reinpasst, weil ich meistens den iPod dann da drinnen habe. Der passt definitiv da rein. Finde ich ganz gut, dass man nicht die Kopfhörer, weil dann kann ich die Kopfhörer halt draußen an der Jacke vorbeilaufen lassen. Muss sie nicht von hinten an der Tasche. Das ist halt ein kleiner Nachteil, vielleicht so kleine Schlaufen. Dann könnte man es innen noch vorbeilegen irgendwo.
Ich stelle mir das auch gerade extrem, also nochmal zu der Tasche vorne, extrem unpraktisch vor, aus zwei Gründen. Erstens ist das vielleicht eine Sache, die, wenn da was schwer, ich sag mal, ein Telefon ist jetzt nicht ganz so leicht, so eine Windjacke ist, wenn die so leicht ist oder so klein ist, dass sie in eine Trikottasche passt, auch nicht aus so einem sehr festen und stabilen Material, sondern ist ja auch sehr flexibel, sodass das vielleicht auch, ich sag mal, etwas runterhängt, runterzieht und gegebenenfalls vielleicht sogar je nach Sitzposition man mit dem Knie irgendwie so oder.
Die ist vorne relativ kurz. Also vielleicht schaust du das Bild einfach mal kurz an. Vielleicht habe ich mit Bauchnabelhöhe auch etwas untertrieben und ich bin eher am unteren Rippenbogen.
Und die zweite Sache ist.
Meine Anatomievorlesung war übrigens immer sehr früh morgens, deswegen.
Ja, ich sehe es, ja. Und die zweite Sache ist, wenn das vorne ist und ich mir mein Kabel zum Telefon vorne langlege, dann hängt das ja auch so runter. Ja, weißt du, wie ich meine?
Ja, ja. Aber der Mangel an.
Also, wenn es vom Rücken kommt, dann liegt das quasi auf dem Rücken auf. Mehr oder weniger oder drin oder je nach, also es gibt ja jetzt viele, viele Klamotten, wo quasi in der Tasche drin ein Loch ist für die Kopfhörer, um sie drunter durchzuführen. Aber wenn das vorne ist, dann baumelt das ja vorne so rum, würde mich auch voll nerven.
Nee, ich ziehe das Kabel einfach so weit runter in die Tasche, bis das quasi so bündig sitzt. Also ich finde das angenehmer, auch aus dem folgenden Grund, wenn ich das Kabel von hinten.
Sag mal, sitzt du wie auf einem Holland-Fahrrad aufrecht auf deinem Rad?
Absolut, dafür gibt es ja die Adjustable Steams. Ne? Also ich habe so einen Vorbau, den kann ich dann nach oben dingsen.
Deswegen stört dich das nicht.
Nee. Aber du hast ja zum Beispiel auch, wenn du ein Gespräch annehmen möchtest, musst du ja diesen Taster drücken. Und wenn ich das hinten über den Rücken laufen lasse, dann kann ich an diesen Taster nicht ran.
Ja, ich mache das über die Kopfhörer, aber oder habe ich früher gemacht, als ich noch mit Ohrstöpseln unterwegs war.
Über die Kopfhörer?
Ja, Gespräche annehmen über die Kopfhörer.
Wow.
Apple.
Ach so, ja. Nö, aber das sowas lässt mich ja völlig kalt. Also das stört mich ja nicht. Ich möchte eigentlich auch, weswegen mich das Konzept, also ich finde Schlaufen in so Trikots und so, da komme ich zu einem anderen, bei einer anderen Sendung vielleicht nochmal dazu, finde ich auch super, weil ich dann einfach denke, dass die Leute sich Gedanken gemacht haben und das ist, ich finde das ein Indiz, dass sie kundenorientiert arbeiten. Aber weißt du, ich möchte auch vielleicht mal das Telefon oder den iPod dann rausnehmen, um gegebenenfalls mal eine andere Sendung zu starten oder. Und ich finde das mit dem das Konzept hinten durchgeführt, weißt du, dann muss ich das Kabel von dem Abspielgerät trennen, um das Abspiel. Ne, ich finde das sehr, sehr unkomfortabel eigentlich. Für mich, für meinen Anwendungsfall aber nur. Verstehen Sie?
Mhm.
So.
Und ich sehe auch, dass Sie hinten überhaupt, also gar nicht Kindertaschen haben.
Nee, nichts, nada, niente.
Nichts.
Das ist halt so ein bisschen minimalistisch gemacht, ne? Also das ist halt dafür gedacht, dass du sie wirklich überziehst. Dafür ist das Material ja auch so dünn. Ich glaube, da würde man hinten auch nicht gut was reintun können. Mhm. Weil es dann nur, also dafür ist das Material, glaube ich, einfach nicht gedacht. Also dafür hast du es ja in der Trikottasche dann.
Mhm.
Also es ist wirklich zum Überziehen.
Mhm.
Und
Wie ist denn Für mich ist so eine klassische Geschichte, wenn ich so eine Windjacke anhabe, was nicht so oft passiert, aber meist sind die recht eng.
Ja.
Oder wenn sie recht eng sind und man hat noch was in der Trikottasche drunter, dann ist das, also sozusagen, dann kann es plötzlich ganz eng werden.
Ich weiß nicht, ob das derzeit an meiner körperlichen Konstitution oder an der Jacke liegt bei mir.
Und kommst du gut ran? Also kommst du gut, wenn du die Windjacke drüber hast, an die Taschen unten drunter?
Nee. Ist aber auch, glaube ich, gar nicht vorgesehen.
Das ist nämlich, es gibt von X-Bionic eine Tasche, also eine Windjacke, gibt es schon viele Jahre, wo auf dem Rücken quasi wie so ein Durchreiche ist. Also du kannst quasi auf dem Rücken durch die Windjacke hindurchgreifen in die Taschen unten drunter. Finde ich extrem praktisch. Weil das ist so ein klassisches Problem, gerade auf Langstrecke. Also ich weiß, beim Ötztaler habe ich da mal am Jaufenpass gestanden und habe so geflucht, weil ich an mein Essen nicht hinten rankam und nicht absteigen oder anhalten musste, nur um diese verfickte Windjacke, also eine andere, die ich da anhatte, irgendwie hochzustrüffeln, um an die Sachen da drunter zu kommen. Aber was ist denn das unten bei der, bei dieser Rafa-Jacke? Ist das ein Gummizug oder ist das...
Das ist, glaube ich, so eine Naht. Also ich weiß auch nicht, ob die bei meinem Modell, ist ja das ältere, da sitzt einfach nur so eine Naht.
Okay, gut.
Da, ich könnte mal gucken gehen. Ich werde sie auch übrigens noch unter unseren Produkttests dann irgendwie verlinken und mit Fotos für die Leute, die jetzt sich denken, was ist das da. Aber weißt du, das ist halt auch so ein Anwendungsfall, den ich nicht zumindest jetzt im letzten, seit ich sie habe, nicht habe. Ich habe halt kein Rennen gehabt, wo ich damit hätte fahren können und wo ich den Anwendungsfall gehabt hätte. Ich muss jetzt unter Zeitdruck an das ran, was da hinten ist. Ich glaube, das ist halt kein Utensil, was für Rennen, für die Rennsituation dann gedacht ist, ne? Also, okay. Ich habe auch zum Beispiel eine Windweste, wo hinten dann eine große durchgehende Tasche ist, die man drankommt. Die ist bei mir aber auch gerade so ein bisschen durch den Nicht-Sport eng, da kriege ich den Reißverschluss auf, aber ich könnte da jetzt nicht groß irgendwelche Vorräte reinpacken, weil ich glaube, da muss man auch den Kompromiss finden zwischen eng anliegend, windschützend und nicht flatternd, weil das kommt ja dann hinzu, ne?
Ja, mehr, das stimmt.
Je mehr du hast, je mehr Material du da hast, was du auch Taschen produzierst, umso eher bist du in der Situation, dass es wieder mehr flattern kann. Und das nervt ja auch. Ich glaube, da diesen Kompromiss zu finden, und das Produkt ist sicherlich dann für den Fall ausgelegt, okay, wenn du hinten was zu essen drin hast und hast Hunger, dann halt noch mal an. Ne? Also nicht für diese sehr, sehr schnelle Rennsituation. Dafür gibt's, glaube ich, dann von zumindestens gibt's bei diesem Hersteller immer diese Abstufungen, ja, ne, irgendwelche Classic, Pro und weiß der Geier noch was, Linien, und ich glaube, da ist das nicht für gedacht. Ganz schlicht und einfach. Ja. Aber die Male, die ich jetzt sie so angehabt habe, dieses Frühjahr noch, wo ich sie benutzen konnte, war ich einfach sehr, sehr entspannt und sehr, sehr zufrieden. Also kann ich wirklich, Preis ist, muss man sich überlegen, ob einem das wert ist. Es gibt mit Sicherheit auch noch andere Hersteller, die da ein bisschen günstiger sind. Aber also ich bin mit diesem Modell sehr, sehr, sehr zufrieden. Also ich habe jetzt noch nichts Negatives gefunden, außer man muss halt wissen, in welchem Temperaturbereich man sie benutzt. Das sollte man vielleicht nicht über die 10, 12 Grad hinweggehen. Dann wird es echt zu warm drin. Aber dafür hat man eine Jacke, die man dann auch wirklich bis mit einem Langarm-Trikot und einem Langarm-Base-Layer bis runter zu 0 Grad fast nutzen kann. Und das finde ich ganz angenehm. Also da ist eine gute Ergänzung, finde ich, zu meiner Softshell, die ich da gehabt habe. Und das war so ein Relikt aus vergangenen Tagen. Irgendwie so aus vor langer Zeit. Deswegen habe ich nicht mehr so viel Sachen gekauft. Ja, machen wir jetzt noch den Punkt und dann vielleicht mal eine ganz kurze Pause vor der Eurobike. Was hältst du davon? Mal einen Schluck in Ruhe trinken? Machen wir ganz neue Sachen jetzt, können wir machen.
Ja, können wir machen.
Weil ich musste dir auch noch Zeug anschleppen.
Was musst du noch?
Ja, ich musste doch Zeug anschleppen hier, das habe ich für dich doch angeschleppt. Was wir jetzt hier auf der Liste haben.
Ach so, warte mal, habe ich gerade nicht hier.
Liest du ein Buch oder was?
Ja, das stimmt. Ja, stimmt.
Das hast du auch zuletzt schon gelesen. Das ist doch das gleiche Buch wie letztes Jahr. Du bist immer noch nicht weiter. Mann, ey. Schlimm. Der Chat unterhält sich hier auch schon irgendwie mit Golden Cheetah. Das ist auch ein Porno-Portal. Das ist einfach, wo bin ich hier gelandet? Das war doch früher alles ganz anders. So, hier, jetzt sprich, ne? Ich schlepp das Zeug an und dann wird das hier noch nicht mal gelobt.
fürs Anschleppen?
Ja.
Naja, das hat aber ganz schön gedauert, ey. Also das habe ich ja schon, dann habe ich das bestellt und dann falsch geliefert und dann, eieieiei. Nee, also danke nochmal. Ende gut, alles gut. Ich habe mir von K-Edge einige, oder genau gesagt zwei Halterungen zugelegt. Einmal für vorn, so einen klassischen Aero-Halter für einen Garmin 1000, also die quasi etwas länger sind. Und auf der Unterseite aber eine Halterung hat für zum Beispiel eine GoPro. Also ich sag mal eine GoPro-Halterung. Dieses System der Halterung wird ja jetzt mittlerweile von mehreren Herstellern von verschiedenen Dingen verwendet, also GoPro für seine Kamera, Garmin für seine Viber-Kamera. Es gibt aber auch Lampenhersteller, die auf diese Halterung setzen und die man also quasi da auch drunter montieren kann. Und das war quasi der Grund, warum ich mir die mal zugelegt habe. Und für hinten, für den Sattel, habe ich mir so eine Sattelklemme zugelegt von K-Edge, wo die quasi auch so eine GoPro-Halterung hat, um zum Beispiel eine Kamera hinten zu befestigen.
In welchen Situationen sagst du, heute mache ich die Kamera nach vorne und heute mache ich die Kamera nach hinten? Habe ich mich gefragt.
Ja, zum Ötztaler war ich mit zwei Kameras unterwegs, zumindest so lange, bis mir die Kamera vorne abgefallen ist. Das liegt aber jetzt nicht an dem K-Edge, sondern liegt an dem Adapter, den ich für die ältere Garmin-Kamera habe, um quasi das an so einem GoPro-Mount am Ende zu befestigen. Also es ist einfach so, dass GoPro hat quasi drei Stege und zwei so Zwischenräume. Und das war bei diesen alten Garmin anders. Und da gibt es einen Adapter, um dann, dass das passt. Und dieser Adapter hat sich einfach am Kühlteil in der Abfahrt verabschiedet. Und dann kracht die Kamera nach unten. Geht noch. Leider ist genau diese Aufnahme, also da lief auch die Aufnahme bei dem Sturz. Leider ist die Aufnahme dann nicht gespeichert worden. Ja, sondern die Aufnahme geht erst weiter, als die Kamera quasi liegt. Und das ist dann quasi sozusagen aufgenommen. Ich muss aber sagen, dass die Aufnahmen von hinten so ganz grundsätzlich fast geiler sind. Ich habe das auch selber noch nie so benutzt und ich muss ehrlich sagen, von hinten es ist Gimmick und Spielerei, aber so mal Aufnahmen von sich, gerade in so Race-Situationen, von sich zu haben, quasi den Blick nach hinten, den man ja nie hat im Race.
Genau. Also, du kannst das Rennen
schaust immer nach vorne.
Du kannst einmal das Rennen komplett dir nur anschauen.
Genau. Und mal so die ganzen Lutscher zu sehen, die irgendwie da hinten dranhängen und so. Also, finde ich schon extrem cool. Mhm.
Und wenn du die Wahl hättest bei einer Veranstaltung nur vorne oder nur hinten?
Ich würde jetzt spontan sagen, hinten.
Echt?
Ja.
Muss ich drüber nachdenken. Ich hätte jetzt spontan gesagt, immer nach vorne, weil man möchte das ja als auch, also der, ich bin ja sowieso jemand, der sagt, ich will mir das eh nie wieder angucken, öde. Aber wenn, dann ist das ja so eine Art Erinnerungsaufbewahrungsgeschichte. Und ich möchte mich ja an das erinnern, was ich schon gesehen habe und schon erlebt habe und dann vielleicht Sachen nicht gesehen habe. Und dann würde ich mir nicht das nach hinten angucken. Aber
ich finde es aber gerade hinten hat es quasi mehr Spannung, weil das nach vorne ist so eine Sicht, die man halt kennt.
Ja.
So. Grundsätzlich. Und nach hinten ist das schon auch mit Spannung versehen. Und ich hatte halt hinten die neue Garmin Viper Kamera, die ganz anderen Formfaktor hat als die alten und jetzt eher, sage ich mal, eine GoPro von der Bauform ähnelt, aber sich aber trotzdem unterscheidet. Da können wir auch später mal nochmal drüber reden.
Ja.
Und das Schöne ist aber bei den Kameras, dass die dann auch so Geschwindigkeit und sowas GPS aufzeichnen. Und sowas dann auch quasi in einem Film sich anzeigen zu lassen, ist schon.
Ja, das hat schon was. Da bin ich uneingeschränkt bei dir. Ich denke mir nur immer, weil der Blick nach hinten, ich finde den Blick nach hinten, wenn ich mir jetzt so bei GoPro macht das ja auch so, dass sie in den letzten Tagen immer von der Vuelta kurze Videos zeigen. Und da ist ja sowieso der Blick nach vorne als auch der Blick nach hinten interessant. Und da finde ich auch so, dass der Blick nach hinten der interessantere ist. Aber das liegt bei mir eher in der Natur der Sache, dass ich da irgendwie das Gefühl habe, dass ich näher an dem Profi, der dahinter fährt oder die dahinter fahren, dran bin. Aber wenn ich selber derjenige auf dem Rad wäre, dann würde ich ja lieber das nochmal sehen, was ich vielleicht schon gesehen habe und meiner Frau, Freundin oder so sagen kann, oh, guck mal hier, da habe ich das gesehen, habe ich das erlebt, habe ich das erlebt. Das ist so ein bisschen der Aspekt des Ganzen. Mhm. Weißt du?
Mal schauen. Also ich habe es jetzt, hatte jetzt quasi von hinten eine dran.
Wie viel bringt das denn insgesamt an Mehrgewicht eigentlich?
Ja, frag nicht.
Nee, sag mal.
Ich hab die Zahlen nicht im Kopf. Keine Ahnung.
Aber rechne ich jetzt mit 100 Gramm pro Kamera, oder?
Nee, ich glaube, das ist schon ein bisschen mehr.
Echt?
Ja.
Ey, da kaufst du dir ein scheiß teures Rad, scheiß teure Laufräder, damit scheiß leicht alles ist, und dann haust du dir deine 500 Gramm Kamera vorne und hinten dran.
Ja, 500 Gramm vielleicht nicht, aber zusammen kommt das bestimmt auf 300 Gramm, 400. Ich müsste ich jetzt nachgucken.
Ey, da kannst du nächstes Mal einen Aluhobel fahren.
Klar, ich bin auch zum Ötztaler mit extra Akku-Pack, also mit so einem kleinen extra Akku los, weil ich mir nicht sicher war, ob mein Garmin hält und wie lange ich unterwegs bin. Ich bin mit, aber wir reden nachher nochmal über den
Ötztaler. Das sind Abgründe. Gesamt. Ich würde sagen, wir machen hier mal gerade eine ganz kurze Pause. Spiel mal etwas Musik ein, der Herr.
Ja, warte mal. Jetzt nicht so abrupt, ja. Also wenn wir hier schon die neue Technik.
Ja, technikisier mal. Ich muss mal gucken, wieso passt eigentlich meine Mute-Taste nicht.
So.
Das ist ganz komisch, dass meine Mute-Taste nicht funktioniert. Na, das ist ein Skandal.
Gut, dann werfe ich mal die Musik an.
Die Musik ist an und die Musik ist aus. Beendet so ein bisschen. Oder zumindest so die ersten Teile. Also ich habe noch ein paar in Hinterhand, auch Sachen, die uns zur Verfügung gestellt wurden, bin ich eigentlich fast ausnahmslos positiv und gerne berichten möchte. Aber wir brauchen ja noch was Material für die nächsten Wintermonate. Deswegen verschießen wir das jetzt vielleicht nicht alles direkt am Eck. Wir haben nicht nur den Stefan aus dem Chat, sondern uns auch auf der Eurobike getroffen. Also nächste Eskalationsstufe des Wahnsinns.
Des Shopping-Wahnsinns.
Naja, da haben wir nicht geshoppt. Da haben wir uns nur inspirieren lassen.
Aber es geht ja darum, letztendlich. Aber ja, es stimmt schon.
Ja, wobei für mich ist ja auch immer noch so ein bisschen dann so Sachen, neue Sachen sehen. Und vielleicht auch Sachen sehen und sie gar nicht gut finden.
Wobei wir haben ein kleines, tolles Werbegeschenk bekommen.
Haben wir?
Haben wir?
Ach so.
Haben wir.
Ja.
Das Parktool.
Genau.
Von der, also nicht vom Parktool haben wir das bekommen, aber wir haben von bei einem Stand. Weißt du noch, welches das war?
Welches Parktool das war?
Ja, so ein Mini-Tool.
Parktool. Welche Nummer das war, weiß ich nicht mehr. Der
schön leicht, schön klein.
Der Stefan soll mal schnell drauf gucken, der hat es ja auch. Ja, von der das war von der Firma B&W, ein Kofferhersteller, relativ weit verbreitet auch. Und die haben uns ein kleines Parktool geschenkt und das war sehr, sehr nett und sehr, sehr freundlich. Und wenn ihr mal auf der Suche nach einem Koffer wart, seid, nicht weil sie uns das Parktool geschenkt haben, sondern weil ich sonst auch sehr überzeugt bin von der Firma B&W, könnt ihr immer mal nach B&W-Koffern gucken. Das war unser kleiner Werbeblock für die Firma B&W. Nein, das sind wirklich sehr nette Menschen. Das haben wir gewonnen, genau, bekommen. Ich habe dann noch bei Reynolds einen R-Safer bekommen. Warum, habe ich bis jetzt nicht verstanden, warum der mir das in die Hand gedrückt hat. Ich sah so bedürftig oder so hilflos aus vielleicht. Oder so dreckig.
So dreckig.
Ich sah so dreckig aus, gib dem Jungen einen R-Safer. Ich habe ihn einfach nur was gefragt. Und dann drückte der mir einen Katalog und so ein Ding in die Hand. Da habe ich gedacht, okay.
Der wollte dich loswerden.
Ja, ich glaube auch. Also vor allen Dingen, ich habe nach einem bestimmten Laufradsatz von Reynolds gefragt, ne, ob es den nicht mehr gibt. Und das war jetzt der günstigste. War mir aber in dem Moment auch gar nicht klar. Wahrscheinlich dachte ich, ach, der hat eh nichts. Komm, los, weg hier. Dreckiger Typ, kriegt einen Arzthelfer und weg.
Frag doch noch in billigsten Sachen.
Ja. Reynolds Solitude. Eigentlich ein ganz guter Laufradsatz, bloß wurde eingestellt. Nun ja, da ich mich ja gerade in amerikanischen Gefilden befinde, so ein bisschen gedanklich mit dem Fahrrad, war das so ein Ansatz. Aber wir haben uns ganz viele Sachen angeschaut. Wir haben weniger beziehungsweise gar keine Interviews gemacht, weil wir uns sehr an uns gefreut haben. Und die zwei Situationen, die ich hatte, war es einfach zu laut. Und dann haben wir uns gedacht, okay, dann sprechen wir einfach drüber. Oder geben das als kleinen Kurzreferat wieder. Und wie der Stefan auch schon sagte, ich fand es dieses Jahr, ich habe dieses Jahr viel weniger gesehen als beim letzten Mal. Weil ich gezielter geguckt habe. Und ich fand es aber trotzdem, war ich hinterher genauso fertig wie letztes Jahr. Und bei dir? So generell? So?
Ne, ich habe dieses Jahr mehr gesehen als letztes Jahr. Liegt aber daran, dass ich letztes Jahr halt jeden Tag Interviews geführt habe. Und das ist eine extrem zeitaufwendige Geschichte. Man kommt, wenn man nicht Termine vorher gemacht hat, an den Stand und meint vielleicht hier spontan ein Interview führen zu können. Die Leute stehen immer Rede und Antwort, ja, aber sobald da irgendwie ein Aufnahmegerät dabei ist, wollen die immer gerne, dass der Pressesprecher das macht. Dann hat der aber keine Zeit oder ist beim Mittag oder so in einem Meeting oder was auch immer. Und dann verwartet man eine ganze Menge Zeit. Und deswegen fand ich das dieses Jahr auch ganz gut, keine Interviews zu machen. Ich fand das inhaltlich dieses Jahr schwieriger. Aber eben auch dadurch habe ich mehr Zeit gehabt, um mich auf der Euroberg selbst
mit Kuchen voll zu stopfen.
Genau.
Ja, stimmt. Also es war irgendwie, man muss aber auch bei uns war es so, dass du halt echt, wenn du morgens um 2:30 losfährst oder aufstehst, dann losfährst und dann kommt man da schon echt mit so einem, eigentlich mit einem kleinen Rucksack voll, ich bin schon jetzt fertig, an und dann den ganzen Tag und dann abends noch zurück, also es war echt schon so ein 23-Stunden-Tag. Und ob man das nicht mal vielleicht auf 2 Tage strecken sollte, ist auch so ein Gedanke, der mir immer mal wieder kommt. Aber es geht halt bei uns beruflich sehr, sehr schlecht. Ein paar Sachen, die wir gesehen haben oder was uns passiert ist und sonstiges, wollen wir dann doch drüber außerhalb auch, ne, dessen, was da war, sprechen. Du hast die Rollentrainer genauer angeguckt, weil du hast ja keinen. Habe ich mich hinterher gefragt.
Rollentrainer.
Was?
Ich habe wirklich keinen Rollentrainer.
Nee.
Ich habe ein Spinning Bike.
Ja, warum guckst du den Rollentrainer an? Ich meine, ich stelle mir auch keinen Sekt in den Kühlschrank, wenn ich da 23 Fässer Champagner habe.
Nicht?
Nee.
Ach, Hauptsache es dreht. Nee, doch. Also es gibt es gibt bestimmte Modelle, die mich schon stark interessieren. Und wir haben schon oft über Rollentrainer und Spinning und so gesprochen. Und es gibt quasi Rollentrainer mit Direktantrieb. Großer Unterschied ist, dass man nicht das komplette Hinterrad mit Laufrad einklemmt und dann quasi über Reibung zu einer Rolle oder über eine Rolle quasi das Ganze dann steuert und man dann diese klassischen Sachen hat wie extrem Gummiabrieb, Durchrutschen, wenn man zu viel Watt hat und so weiter und so fort. Laufgeräusche, also meist sind diese Rollentrainer auch extrem laut. Sondern die Modelle mit Direktantrieb bedeuten, dass du dein Hinterrad ausbaust und das, den Rollentrainer als Hinterrad einbaust. Und da dann auch eine Kassette drauf ist, man dann eben auch ganz klassisch schaltet und so weiter und so fort. Aber es nicht mehr sozusagen diese Übertragung durch Reibung gibt zwischen Laufrad und dann dem Rollentrainer, sondern dass es eben direkt dran ist.
Bis jetzt kann ich dich nicht korrigieren, es ist alles richtig.
Die sind extrem leise.
Man hört teilweise fast nichts, ja. Außer das Kettenrauschen, ne?
Außer das Kettenrauschen, sind extrem leise. Und sind auch unglaublich direkter. Also man hat eben diese ganzen Probleme nicht, dass irgendwie das, vielleicht wenn es zu warm wird, der Gummi zu warm wird, man durchrutscht nach hinten, wenn man zu viel Watt bringt und so weiter und so fort. Also das ist schon sehr direkt, die ganze Geschichte.
Wenn ich, mit dem direkt, wie du es beschreibst, ich finde immer, dir wird das wahrscheinlich seltener passieren, aber wenn man eine Kette echt lange gefahren ist, also zu lange, deutlich zu lange, ja, und sie dann wechselt, merkt man so, man merkt sofort, dass man eine frische Kette hat. Dieses Direktere, was du gerade beschreibst, das merkt man dann irgendwie. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal hattest. Neue Kette drauf, die alte war echt schon lange runter. Dann merkt man irgendwie so, oh, das geht viel schneller alles, ne? Die Umsetzung der Kraft auf das Rad funktioniert viel schneller und direkter. Ja. Und ich finde, das beschreibt es ähnlich, der Unterschied. Die Kraftübertragung ist direkter, der Widerstand ist direkter.
Genau. Genau. Man hat nicht nochmal so eine Fehlerquelle dazwischen, also was so diese Reibung und Übertragung gibt. Also wie gesagt, Riesenvorteile sind eben extrem leise und machen auch eine Geschichte, also es gibt quasi von Elite, die haben ihren
Turbo-Mui.
Ich werf den mal in den Chat, den Link habe ich nämlich schon hier. Den gibt es, glaube ich, schon mindestens zwei Jahre.
Ja, ich glaube, es ist jetzt auch die zweite Evolutionsstufe. Es wurde etwas geändert, aber jetzt nicht irgendwie so systemisch. Also da ist jetzt nicht irgendwie was Neues, sondern irgendwie, ich glaube, in der Sensorik hat sich was geändert. Also das, ja. Aber jetzt nicht, aber im Prinzip das gleiche Modell.
Genau. Und es gibt von Tex ebenso ein Modell. Und das ist jetzt quasi neu. Das ist der Neo Smart. Der ist neu. Und ich habe auf beiden gesessen. Auf der Messe kurz, das ist jetzt überhaupt nicht, also ich würde das nie nur mal als Test bezeichnen, aber mal so, um mal so einen ersten Eindruck zu bekommen. Und ich habe, also was vielleicht noch grundsätzlich interessant ist, dass man damit Strecken nachfahren kann. Also mit beiden. Das heißt, ich komme an den Anstieg. Und plötzlich beginnt das Ganze auch sozusagen Widerstand zu erzeugen und schwer zu gehen. Du merkst, okay, du steigst, also du musst jetzt einen Berg hochfahren. Und diese Geschichte ist so extrem schnell und sensibel. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe quasi auf einem Mountainbike gesessen und bin eine Mountainbike-Strecke gefahren. Wirklich, hoch, runter, links, rechts, Kurven. Downhill, plötzlich kurze Anstiege, das war so du musst so am Schalten die ganze Zeit wie draußen. Ich war extrem begeistert und extrem überrascht, wie schnell und auch wie sanft. Also das ist jetzt nicht so ein Stop and Go, dass du merkst, okay, jetzt hau die Bremse plötzlich hinten rein. Du stehst. Also es ist wirklich ganz soft, wie das so ist. Das Textmodell hat sogar, wenn du es an Strom anschließt, das kannst du ohne Strom, den NeoSmart betreiben, aber auch mit Strom, dann beschleunigt es in der Abfahrt. Also fährst einen Berg runter und merkst plötzlich, oioioi, das geht ja jetzt viel leichter.
Ja.
Also diese Simulation ist extrem gut. meiner Meinung nach. Und was das Schöne ist, beide Hersteller haben sich grundsätzlich auch geöffnet für Drittsoftware. Also Zwift und eigene GPS-Geschichten kann man da nachfahren. Und sie merken, dass sie ja, ich sag mal, Hardware-Produzenten sind, aber es gibt natürlich eine Vielzahl von Software und die Kunden wollen vielleicht auch andere Trainingssoftware verwenden, als das, was sie selbst verwenden. Also, oder liefern. Wir kennen das vor ein paar Jahren, gerade bei Tax war so die Geschichte, dass man dann irgendwie noch Software-Updates kaufen musste, sonst konnte man das nicht machen und dann gab es so verschiedene Challenges und da gehen die jetzt so stückweise schon komplett weg und sagen, hey, das Gerät und die Software ist mehr oder weniger offen, wir bieten was an, geben das dazu, aber ihr könnt auch andere Geschichten verwenden.
Ja, sie haben es halt eingesehen, ne? Das ist, ich glaube, das ist so eine sehr, sehr große Schwierigkeit für eine Firma einzusehen oder zu sagen, das ist halt nicht unbedingt das, was unsere Kernkompetenz ist. Ne? Wir sind gute Hardware-Hersteller, wir können auch ein bisschen Software, aber das können andere vielleicht besser. Und also diese Erkenntnis bei einem Unternehmen reifen zu lassen, ist vielleicht gar nicht so einfach. Aber das scheinen die ja zumindest oder ja, scheint sich jetzt da durchzusetzen. Und das ist zumindest für diese Punkte sehr erfreulich. Ne? Weil und ich finde immer, da kommen wir später bei einem anderen Punkt vielleicht auch noch zu. Es ist ja auch so, dass sich das unheimlich viele Chancen bieten. Ne? Also ich habe jetzt zuletzt in einem ganz anderen Zusammenhang auch einen Entwickler, der was entwickelt hat und sich da Mühe, Zeit und Nerven investiert hat in etwas und der dann später einfach dann von der großen Firma gesagt wird, hier, hey, fang bei uns an. Ne? Es bieten sich ja dadurch auch Chancen für beide Seiten. Auch das ist ja so eine Art Recruiting, ne, einfach zu gucken, okay, die Leute machen das, die machen das, ja, vielleicht holen wir uns da mal einen von. Es ist ja eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Bloß diese Einsicht muss ja auch da sein.
Ja, und zumal, also die Zeiten von so ganz geschlossenen Systemen sind halt einfach vorbei. Ja. Also gerade so, es gibt verschiedenste Trainingsplattformen und Tools und die man vielleicht auch schon mal gekauft hat oder wo man einen Account hat oder wo die Freunde fahren oder die vielleicht irgendein soziales Feature haben oder was auch immer oder man eigene Tracks nachfahren. Also dieses geschlossene, die Zeiten sind einfach vorbei.
Ja, ganz einfach. Aber sie haben es ja erkannt. Ist ja schon mal, wir freuen uns ja jetzt gerade darüber in gewisser Hinsicht. Deswegen ist das ja sehr schön. Gibt's jetzt, aber wenn du jetzt mal ehrlich, also mit deinem Spinningrad, welchen Anwendungsfall hättest du denn jetzt gerade dafür?
Für mich persönlich, klar, ich habe ein Spinningfahrrad mit Wattmessung.
Außer jetzt,
damit bin ich
außer Wissen, nicht wissenschaftlich, das ist aber so Interesse, ne? Technikinteresse. Ja. Was ja ein legitimer Grund ist, aber
also ganz praktischer Einsatz für mich ist, oder wäre für mich, wenn ich so ein Gerät hätte, Preis liegt, glaube bei beiden bei 1200 oder 1300 Euro, unverbindliche Preisempfehlung.
Ja, das hört sich.
Also ist schon deutlich,
also es wird ein
deutliches Statement der Preis.
Ja.
Aber für mich hätte es ganz klar den Vorteil, oder ich würde mein TT-Bike reinmachen. Und es hat, man muss auch ganz ehrlich sagen, einen Vorteil hat es, wenn man sein normales Bike reinmacht. Man hat den Sattel, den man kennt. Man hat die genaue Sitzposition, die man vielleicht kennt. Das kann man an einem Spinning-Bike auch alles einstellen. Ich habe jetzt auch mir für mein Spinning Bike einen anderen Sattel geholt, um dem auch nochmal gerecht zu werden. Den Vorteil hätte es sozusagen. Aber wie gesagt, für mich wäre jetzt ganz klar die Frage TT-Bike. Um da vielleicht einmal die Woche, zweimal die Woche wirklich auf der Zeitfahrmaschine auch zu sitzen und diese Sitzposition, diese Extreme genau zu trainieren. Vielleicht auch mal über den Winter hinweg verschiedene Sattel auszuprobieren, all so eine Geschichten zu machen, wäre es schon sinnvoll, das eigentlich in so eine in so eine Direktantriebrolle zu stecken.
Ein Nachteil ist natürlich so ein bisschen eine Abnutzung am Rahmen. ist jetzt deutlich weniger, als es vorher war, weil natürlich dieses Schnellspanner, dass es nur noch diese Achse da drin ist. Mhm.
Das Tax-Modell, muss ich sagen, ist auch nach links und rechts minimal flexibel, also was so die Seitenkräfte betrifft, hat man schon das Gefühl, dass es auch zum Teil abgefangen wird durch das oder weitergegeben wird in das System, ohne jetzt sozusagen den Rahmen in der Seite zu beeinflussen.
Mhm. Definitiv ist das eine Entwicklung, die ich auch sehr spannend finde. Also angenommen, du würdest mir jetzt hier eine vierstellige Summe hinlegen, ne? Und würdest sagen, investier das in Wattmessung oder investier das in so einen Trainer? Dann wüsste ich, dass ich das eher in so einen Trainer investieren würde, zum Beispiel. Mhm. Auch wenn das weil ich glaube, da hätte ich mehr Spaß dran.
Wobei das eben auch der Trainer ist quasi auch der Einstieg in die Wattmessung. Also das muss man dazu sagen, dass quasi das, was du an Daten rausbekommst, sind im Endeffekt immer Wattwerte. Mhm. Mhm. Das ist also quasi der Leistungsmesser drin und wenn man dann so Anstiege simuliert oder Tracks nachfährt, kriegt man auch immer seine Wattwerte angezeigt. Die, denke ich, das muss ich, also ich weiß nicht, ob die nur virtuell berechnet werden und ob die wirklich auch gemessen werden am Hinterrad. Das kann ich jetzt nicht beantworten. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken.
Das wüsste ich jetzt so spontan auch nicht.
Aber da hättest du quasi den Einstieg auch in die Wattmessung.
Ja, das wäre aber für mich, ich glaube, das wäre für mich ein schöner Nebeneffekt, das Nachfahren von Strecken und so weiter. Also da hätte ich, glaube ich, den in Anführungszeichen meisten Spaß dran von den Sachen. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, ich versuche zumindest in diesem Winter auch die Zeit, die ich auf dem Fahrrad verbringen kann, draußen zu verbringen, auch du bist natürlich in einer anderen Position, ne? Bei dir ist einfach scheiße, weil dunkel und kalt und nass und windig.
Ne? Noch irgendwas?
Was habe ich gesagt? Kalt, nass, windig, dunkel. Nee, reicht.
Alles dabei.
Alles dabei.
Volle Packung. Hm? Volle Packung.
Ja, ne? Aber dafür hast es ja zumindest im Sommer hell. Nee, aber weißt du, wenn ich hier die Möglichkeit habe, draußen zu. Bei dir wäre es ein viel mehr genutztes Ding wahrscheinlich. Ich kann mir hier vorstellen, dass ich doch gerne einfach so viel wie möglich draußen verbringen möchte. Vor allen Dingen, wenn man dann viel am Schreibtisch sitzt noch und so weiter, dann wäre das schon etwas, was ich möchte. Und ja, deswegen eine vierstellige Summe da in einen Rollentrainer zu investieren. Ich habe ja unten klein das einfachste Modell stehen. Wenn das mal gar nicht mehr geht, dann würde ich mich darauf setzen, dann gucke ich einen Film. Das ist auch dann nur Bewegung und das hat nichts mit strukturiertem Training zu tun. Das ist mir auch durchaus klar, aber ich versuche halt rauszugehen. Ja, und diese Dinger sind aus meiner Sicht für Leute wie mich, die nicht so das strukturierte Training benötigen oder möchten, ein schöner Luxus für die Leute, die strukturiert und den Winter durch richtig trainieren möchten, würde ich das noch nicht mal als Luxus ansehen, sondern ein sehr, sehr gutes Instrument.
Ja, also was jetzt in Richtung, ich weiß gar nicht, ich würde jetzt gar nicht mal, es ist einfach, es hat ein paar Features, wo man sagen kann, will man haben oder nicht haben. Also für mich ist Lautstärke, Geräusch einfach schon eine relativ wichtige Geschichte. Mhm. Wenn ich da vielleicht 2 Stunden drauf sitze und vielleicht noch einen Film schauen will, habe ich keine Lust, quasi den Film noch mal extra laut zu machen, um die Geräusche vom Rollentrainer zu übertönen und 2 Stunden in einem Lärmpegel mich aufzuhalten, wo ich hinterher irgendwie Kopfschmerzen habe. Also das ist für mich schon eine wichtige Funktion. Jetzt ist kein Gimmick, sondern was Grundlegendes. Mhm.
Darf ich dann ganz kurz was einschieben?
Ja.
Kinder, ne? Kinderlautstärke. Ich bin ja, wie man vielleicht noch an meiner Nase hört, auch seit einer Woche so ein bisschen krank. Habe ich das schon mal erzählt mit dem Fieberthermometer?
Nee.
Ich höre schlecht. Also jetzt wirklich, also ich höre manche Frequenzen anscheinend schlecht. Und uns ist letztens aufgefallen, dass ich bei unserer Tochter niemals Fieber messen kann, weil dieses Piepsen von dem Fieberthermometer, ne, das piepst ja so 2-3 Mal sehr hoch. Das höre ich nicht. Ich habe letztens, musste ich mal wieder Fieber messen, weil meine Frau dachte, ich hätte schlimm Fieber. Und da ist es uns mal wieder aufgefallen, dass ich das nicht kann. Und als ich das erste Mal irgendwie meine Frau kennengelernt habe und ich musste aus irgendeinem Grund Fieber messen, meinte sie, ja, ist fertig. Ich so, habe ich nicht gehört. Aber ich musste sie erstmal wirklich davon überzeugen, dass das stimmt. Ich höre das Fiebermesspiep nicht. Wie mache ich das denn dann später mit unserem Kind? Ich kann unserer Tochter nie Fieber messen. Gibt's Fieber? Was machen denn also wirklich jetzt ohne Spaß, was machen denn taube Leute? Die müssen ja auch irgendwann nachgucken. Gibt's Fieberthermometer, die blinken? Und wenn nicht, wie kann ich mir schnell genug jetzt das Patent darauf sichern?
Na, aber es gibt doch einfach ganz klassische Fieberthermometer, die nicht piepen, sondern die einfach.
Die mit Quecksilber, ne?
Nö, gibt's ja auch ohne. Also gibt's schon auch digital, aber da muss es ja nicht piepen, sondern guckst du einfach nach.
Ja, aber wann weißt du denn dann, dass es fertig ist?
Oh. Also, weißt du was, du redest, das ist zwar jetzt eine andere Preisklasse, Fieberthermometer.
Ja.
Aber das ist ja dann wirklich Luxus, oder?
Ein Fieberthermometer?
Mit einem Gepiepe, ja.
Aber gibt es denn überhaupt noch Fieberthermometer ohne Gepiepe? Ich glaube, das ist
doch jetzt, ist das so eine wichtige Funktion?
Ja, nee. Aber ich weiß.
Du musst einfach öfters messen und dann kriegst du das eh raus, wann das fertig ist mit Messen.
Ja, das, da möchte ich jetzt mal bitte Hörerkommentare. Geht mal bitte alle in eure Küchen hier oder Schlafzimmer oder Badezimmer und dann schnappt euch euer Fieberthermometer und ich hätte da gerne mal eine Rückmeldung, weil ich dachte, das ist immer total, also das ist quasi, das gibt's gar nicht ohne.
Ohne Piepen.
Ja, ich dachte nicht, dass wir jetzt da irgendwie einen Luxusartikel hätten, auf gar keinen Fall. Wir haben zwei Fieberthermometer und die piepen
beide. Was hast du gedacht? Du hast das nicht gekauft.
Nö, ich hab's natürlich nicht gekauft, klar.
Warte mal ab, wenn du weißt, was es kostet.
Ja, ich hab's geklaut in der Apotheke. Nee, aber das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, ob ich da jetzt einen völlig. Ich dachte bis jetzt wirklich, das wäre so ein völliger Standard. Ey, und dann kauft die jetzt noch eins, was ich noch nicht mal höre und gibt dafür viel Geld aus?
Aber da
aufschreiben. Warte, ich muss mir kurz Notizen machen. Fieberthermometer, Luxus, Scheiß. Alles klar, habe ich notiert. Kurzer Einschub. Ich weiß, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt aus dem Konzept gebracht habe oder aus der Reihe.
Aber dein Rollentrainer ist nicht in dem Frequenzbereich.
Nee. Aber dann mache ich die Musik so laut, da höre ich eh nichts mehr.
Aber stört dich das nicht?
Nee, ich bin so stumpf.
Ja, also für mich ist das, wie gesagt, schon einfach ein klares Feature und keine Luxusgeschichte, weil das sonst mir einen Spaß verdirbt. Und gerade dieses Widerstand erzeugen bis 2000 Watt machen die Geräte, beziehungsweise dich in der Abfahrt zu unterstützen und damit quasi ein echtes Profil relativ also ich war wirklich begeistert von so einem kurzen Draufsitzen bei beiden Geräten, wie schnell und sensibel und also smooth die ja quasi das Geländeprofil simulieren. Da hast du auch nicht das Gefühl gehabt, dass da irgendein Delay dabei ist zwischen zum Beispiel dem, was du auf dem Bildschirm siehst und das, was du spürst. Dass du merkst, hey, also jetzt geht's irgendwie, kommst du in einen Anstieg rein, aber fahrtechnisch bist du noch in der Abfahrt. Mhm. Oder ja, und wie gesagt, das bei Tex war es sogar eine Mountainbike-Parcours, den man danach gefahren ist, wo dieser Wechsel extrem schnell und extrem häufig ist.
Ja, das ist wahrscheinlich so als Referenz oder als Beispiel so das Bestmögliche, ne?
Also klarer Tipp, wer Lust hat, sich jetzt für den Winter nochmal vielleicht in Richtung Rolle was zuzulegen, sich diese Geschichten mit dem Direktantrieb anzuschauen.
Ja.
Die von Tex sind neu, sind wir jetzt ab September verfügbar und mal schauen, wie die sich dann auch im Handel im Preis entwickeln. Also ob die dann wirklich für 1200, 1300 Euro über den Tisch gehen oder wo sich der Preis dann letztendlich
einspielen wird, ja. Ich bin auch selber ein bisschen gespannt, noch nicht wissend, wo das genau darauf hinausläuft. Aber du hast ja ein super Stichwort gegeben, ohne dass du es wolltest, ne? Die sind ab September verfügbar. weil im Grunde genommen ist die Verfügbarkeit von Artikeln so bei Fahrradherstellern und Zubehör und bla bla bla, alles was da drumherum gehört, ja grundsätzlich immer eine Problematik, die für uns natürlich jetzt hier im Podcast interessant ist und wo man sich dann immer fragt, wann ist was verfügbar, wann kommt etwas, wann ist es da? Ab wann kann man es kaufen? Ne? Also am Tag nach der Eurobike schickt der Markus mir immer eine Einkaufsliste und sagt, wann kommt das, wann kommt das, wann kommt das. Und dann sage ich, ja, schmeiße ich die Liste weg. Und dann schickt er mir eine Woche später nochmal die gleiche mit 10 Positionen mehr und ich schmeiße ich auch nochmal weg. Und dann beim dritten Mal sage ich dann, dauert. Aber es ist halt wirklich immer so die Geschichte, Eurobike wird vorgestellt und dann wird kurz danach gefragt, aber wisst ihr, ab wann das verfügbar ist, wann kommt das denn und wann kommt das denn, das muss doch jetzt bald. Und wir hatten sogar schon mehrere Anfragen mal über per E-Mail und per Twitter kamen auch rein von Leuten, die jetzt wussten, womit wir uns hier beschäftigen und die jetzt auch noch zusätzlich wussten, in welcher Branche ich beruflich tätig bin. Und die bezogen sich auch auf die Verfügbarkeit von einem speziellen Reifen oder mehreren speziellen Reifen. Und ja, da haben wir einfach mal angefragt bei Continental. Und ich muss sagen, es gibt immer so, ich weiß nicht, wir beide schreiben ja oft so Presseanfragen raus. Ne? Und man kann hier mal eine Frage, da mal eine Frage. Und es gibt ja oft genug auch, dass man gar keine Antwort kriegt, finde ich. Was so die ungezogenste Form der Antwort ist. Und dann immer so ein bisschen Larifari. Und ich muss sagen, ohne es jetzt positiver zu sagen, als es wirklich war, ich fand es wirklich, es hat zwar gedauert, aber was wurde einem dann sofort erklärt, warum. Und dann wurde ich auch direkt zum Gespräch eingeladen bei Continental.
Jetzt sag doch mal, wer der Hersteller war.
Und Continental, habe ich doch schon gesagt, mein Freund. Hörst du den nicht?
Ah, das war jetzt gerade eben erst.
Also,
und in welchen Reifen
ging es? Genau, Continental, also es gibt von Continental, da fange ich, ich wollte mich erst bedanken, aber machen wir halt so. Genau, es geht um den Continental 4000 S2. Also ein Reifen, der meiner Erinnerung nach vor 2 Jahren im September vorgestellt wurde. Denis, ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig im Kopf. Abgesehen von den Schlauchreifen-Varianten, die du fährst, gibt es den in 4, 6, ich glaube, mindestens, die farbige Variante gibt es, glaube ich, in 4 oder 5, sagen wir mal in 12 Varianten. Wobei ich das ehrlich gesagt mit den farbigen, da müsste ich nochmal nachschauen, wie viele es genau sind.
Also 23, 25, 28?
Nein, falsch. 20, 23, 25, 28. In dem normalen klassischen Schwarz. Dann gibt es noch die Varianten mit Reflexstreifen zu 25 und 28. Und dann gibt es noch die farbigen Varianten in Blau, Rot, Grün, Orange, Silber. Ich muss das gerade aus dem Kopf echt rekapitulieren und da bin ich nicht gut. Also ich sag's jetzt mal vereinfacht, noch die farbige Variante und dann gibt es noch den 559er, also den 26 Zoll. Und was gibt's noch? Ich glaube, das sind so, damit habe ich sie jetzt, glaube ich, alle aufgezählt. Fakt ist, sie wurden vor 2 Jahren vorgestellt im September und ja, dann kamen auch schon die ersten Anfragen, ne? Wann kommt der denn, wann kommt der denn, wann kommt der denn und wann kommt die Größe, wann kommt die Größe, wann kommt die Größe. Und für einen Händler, ich beschreibe das jetzt, ich versuche es jetzt nicht nur aus Podcaster-Sicht hier zu nennen, sondern auch aus Händlersicht ein bisschen darzustellen, ist es natürlich immer super schön, wenn ein Artikel nachgefragt wird. Wenn so eine Nachfrage herrscht, man die aber nicht bedienen kann, ist das für alle Beteiligten auf Dauer frustrierend. Und dementsprechend habe ich die Gelegenheit genutzt und habe mit Continental mal das Gespräch gesucht und habe da mit dem Benjamin, muss ich mal auch, also ich finde, man kann sowas auch mal deutlich loben, wirklich jemanden gehabt da im Gespräch, der sich sehr viel Zeit genommen hat. Und das, du hast es gut beschrieben, man muss auch mal warten. Ich habe längere Zeit warten müssen. Aber dafür, nichtsdestotrotz, dass der wirklich von Gespräch zu Gespräch mehr oder minder gehetzt ist, hatte sich sehr viel Zeit und Ruhe genommen, auch alles genau erklärt. Und das fand ich sehr, sehr. Und er hat auch auf alles eine Antwort gehabt. Also das entweder sehr, sehr gut geschult oder sehr wissend. Ich glaube in diesem Falle sehr wissend. Und das fand ich sehr, sehr. Also das war eine Pressearbeit, wie man sie sich vorstellt. Das kann man vielleicht mal so sagen einfach. Und ja, ich habe einfach mal nachgefragt, woran das liegt und wie das so ist, wie man sich das vorstellen kann, warum so ein Reifen länger braucht oder warum es nicht möglich ist, so etwas Zeiten auszuliefern, weil die farbige Variante ist seit 2 Jahren in nicht nennenswerten Stückzahlen ausgeliefert worden. Also wir haben eine Handvoll mal gehabt und es war auch so, dass die anderen Reifen immer nur so Kleckerchenweise. Wie sagt man das? Kennst du das? Kleckerchenweise? Naja, reinkleckerten. Mhm. Und es sehr, sehr lange dauerte, bis bestimmte Modelle verfügbar waren. Ich glaube, jetzt immer noch sind verschiedene Modelle nicht wirklich verfügbar. Abgesehen von den farbigen. Und dass es auch immer wieder dazu kommt, dass so Klassiker wie der 4000 S2 in 23 mal wieder schwierig in der Verfügbarkeit sind. Und das war ein sehr interessantes Gespräch. Und die Erklärung ist eigentlich sogar recht einfach. Ne? Also, sie kommen nicht nach mit der Produktion. Und das fand ich einerseits überraschend ehrlich, ne, das so zu sagen. Also wir kommen nicht nach, der Reifen wird uns so aus der Hand gerissen, möchte man fast sagen, dass wir nicht hinterherkommen. Und es wurden wohl in den vergangenen Jahren auch diverse Anstrengungen unternommen, um die Produktion zu erhöhen, im Sinne von, es wurde eine zweite Fertigungsstraße gebaut, es wurde eine dritte Fertigungsstraße gebaut. Und das sind ja alles Anstrengungen, die Continental gerne unternimmt. Und auch gerne, also sie möchten ja verkaufen, ne? Also sie möchten ja auch nicht, dass ihre Kunden warten. Aber ich habe es jetzt mal aktuell bei einem Mitbewerber abgefragt, ne? Zum Beispiel der Reflex von 25 ist immer noch nicht verfügbar, Liefertermin unbekannt. Und sie sagen, sie schaffen es einfach nicht, aufgrund der hohen Nachfrage, nennenswerte Lagermengen, gelagerte Mengen eines Reifens aufzubauen. Von den meist nachgefragtesten Modellen, welches augenscheinlich der 23er und der 25er in Schwarz sind, um immer mal wieder schubweise auch Nachfragen bedienen zu können. Und da müssen, dass sie, also angenommen, die hätten jetzt vom 23er mal endlich mehr als genug und vom 25er mehr als genug und vom 28er und 20er dann auch, dann würden sie halt die Reflex angehen in 23 und dann die Reflex in 25 und dann die farbigen und dann die anderen farbigen und die noch weniger gefragten farbigen und so weiter. Und es wäre wohl bei der Produktion der Reflexreifen und auch der farbigen Reifen, hast du mal einen Reflex, du hast ja bestimmt irgendwie in deinem Tourenrad oder so einen Reflexreifen gehabt.
Ich habe mal sowas gehabt, ja. Ich habe sogar in meinem Reiserad habe ich von Schwalbe die Marathon mit Reflex.
Und da wurde mir halt mal, ich muss noch kurz einen Schluck trinken nach dem langen Monolog. Wurde halt mal mir auch so ein bisschen erklärt, wie die produziert werden. Dass im Prinzip dieser Reflexstreifen ja auch in Anführungszeichen nur ein Streifen ist, der aufgelegt wird und dann, ich glaube, in einem Erwärmungsprozess und dann Befestigungsprozess dort ja eingebacken wird. Ich sag's jetzt ganz wahrscheinlich sehr, sehr falsch. Ben, falls du das hören solltest, möchte ich mich entschuldigen. Du hast es mir sehr, sehr gut erklärt und es ist nur meinem schlechten Gedächtnis geschuldet, dass ich es nicht genauso wiedergeben kann. Und einmal wird ein Produktionsschritt halt vonnöten, um das da festzumachen. Und das Gleiche gilt dann auch im Nachgang für die farbigen Reifen. Und der zweite Schritt ist dann nochmal eine Qualitätskontrolle. Das heißt, es ist nochmal ein kompletter zusätzlicher Produktionsprozessschritt vonnöten, um die herzustellen. Und dieser mehr an Aufwand und diese mehr an Zeit würde bedeuten halt, dass sie nicht nachkommen im Moment. Und die arbeiten wohl 7 Tage die Woche im Dreischichtbetrieb. Und komm nicht nach. Und dann denke ich mir, habe ich auch gedacht, Mann, da muss das Geld doch schubkarrenweise rausgefahren werden, eigentlich. Ne?
Ja, ist schon krass, dass man so denkt, im Jahr 2015, Verfügbarkeit von so Basic-Geschichten,
ja,
sollte kein Problem mehr darstellen. Aber ich habe gerade so überlegt, dann sollte ich vielleicht meine 25er Conti 4000 S2 Clincher wieder runternehmen.
Nee.
Und jetzt sogar quasi als eingefahren mit 50% Zuschlag bei eBay verkaufen.
Das sind halt, kannst du versuchen, wird dir nicht gelingen, weil das sind halt genau die, also die Reifen, wo der meiste Fokus draus gesetzt wird und die natürlich dann als erster produziert werden. 23, 25 schwarz, dann danach der neu kommende oder neu damals auch vorgestellte 28er, der auch ganz gut nachgefragt wurde. Dann der 20er und dann die Reflex und dann die farbige. Es gibt halt intern wohl eine Art, oder so habe ich das zumindest interpretiert, um nichts Falsches zu sagen, eine Art ja Hierarchie an Wichtigkeit oder eine Prioritätensetzung. Welcher Reifen steht in der Prioritätenliste vor welchem?
Klar, was muss zuerst
bedient werden? Genau, welche Nachfrage wird zuerst bedient? Ne? Also das Apple iPhone in Gold wird auch nicht produziert, bevor nicht alle schwarzen Lager voll sind. Ne? Ganz einfach gesagt. Und so ist es da auch. Und ja, bis jetzt hat man es halt nicht geschafft, dass man nennenswerte Lagermengen vom 23, 25, 28, 20 dazu haben, ja, um dann sozusagen sich um den Rest zu kümmern. Und ich weiß, also aus eigener Erfahrung, ne, 23 und 25er, oder ich bin mir sehr sicher, 23, 25 Reflex sind jetzt auch schon teilweise rausgekommen, also hatten wir auch schon und werden auch rausgeliefert an die Kunden. Aber jetzt zum Beispiel ist der 28er, glaube ich, Reflex wieder verfügbar, der 25er nicht. Und so ist es immer so ein bisschen. Das klingt, und das ist auch sehr, sehr schwer, den Kunden zu vermitteln. Und ich glaube, Continental hat auch verstanden, dass sie sowohl auf Kunden- als auch auf Händlerseite dann eine gewisse Frustration erzeugen, dass du halt irgendwie einem Kunden auch schlecht glaubhaft machen kannst, dass ein Reifen seit 2 Jahren nicht verfügbar ist. Also das, wenn du bei mir anrufst und sagst, ey, bring mir mal bitte hier so eine KH-Halterung mit, und ich sag dir, nee, gibt's nicht, dann glaubst du mir das, ne? In Wahrheit habe ich nie nachgeguckt, aber du glaubst mir das halt, weil ich dir keinen Schmuh erzähle. Aber wenn ein Kunde bei uns anruft und man sagt dann, nee, den Reifen gibt's nicht, ja, aber den gibt's doch seit 2 Jahren und du sagst, ja, aber nicht auf dem Markt, ne, dann ist es halt schon so, dass die Leute dann denken so, wo bin ich denn da gelandet? Und wenn man denen das dann so ein bisschen erklärt und auseinandernimmt, dann ist das schon nachvollziehbar.
Aber welchen fährst du?
Bitte, ich fahre den 25er. Den du auch drauf hattest. Und ich.
Okay, ohne Reflex und.
Ohne Reflex, ohne Schuschu und Shishi. Ganz normal das klassische Modell. Und aber man hatte zumindest den Eindruck, oder einem wurde sehr, sehr glaubhaft auch der Eindruck vermittelt, dass sie das schon erkennen, dass sie auch sehr unglücklich über die Situation sind, aber wahrscheinlich auch irgendwie an dem Punkt angekommen sind, wo sie nicht wissen, was sie noch mehr machen sollen. Und das, da hatte ich ja fast schon Mitleid. Weil, naja, sie können auch nicht mehr probieren können sie oder mehr tun können sie anscheinend auch nicht, ne? Und was ich dann auch noch sehr, sehr nett fand, ich habe dann auch so ein bisschen hier links und rechts nebenher gefragt. Also es wird jetzt auch ein 32er zum Beispiel Four Seasons geben, was vielleicht für viele Leute mit dem Crosser interessant ist, die viel mehr auf der Straße fahren oder diesem Gravel-Bereich, der ja immer größer wird. Also 32 mm Four Seasons wird es von Continental jetzt neu geben. Worüber wir uns auch noch unterhalten haben, wo ich jetzt zurückkomme auf das, was du eben meintest mit der Bremsflanke und die Wärmeableitung. Hast du dich mal gefragt, warum es von Continental und einem anderen großen Reifenhersteller keine Latexschläuche gibt?
Naja, vermutlich, weil die einfach zu anfällig sind.
Naja, aber Vittoria, Michelin, Challenge, es gibt ja durchaus eine große Anzahl von
Erzähl mal.
Das Argument, was du gemacht hast, ist natürlich richtig. Ne? Also die sagen, ja, die Wärmeableitung und so weiter bei den neuen Carbonen ist noch nicht so gewährleistet, dass man sich da nicht drauf verlassen wollen würde. Ab 60 bis 80 Grad kann Latex leichter platzen und diese Temperaturen werden da sehr leicht und schnell erreicht, ohne dass es vernünftig abgeleitet wird. Und dann ist halt Schicht. Und wo ich dann auch wieder das Gefühl hatte, dass sie zumindest so auf den Markt sich sehr genau anschauen auch, war, als ich dann meinte, ja, okay, aber jetzt kommen Felgenbremsen werden weniger, zu und sehen Scheibenbremsen. Und da wurde dann auch gesagt, ja, in dem Moment, wo wir mit Scheibenbremsen nur noch unterwegs sind, kann man das auch überdenken. Und fand ich mal so einen Schritt, dass man auch so. Ich dachte immer, viele Sachen sind da auch so irgendwie gegeben und werden nicht neu überdacht und macht halt man schon immer so. Aber offensichtlich denkt man da auch in diese Richtung, dass man im Bereich Schläuche, wo man ja eigentlich glaubt, dass Entwicklung nicht mehr groß vonstatten gehen kann. Ne? Man hatte den Supersonic als leichtesten Schlauch und dann den Race Light und Race und gut ist. Aber dass auch im Bereich Schläuche noch weiter geforscht und nachgedacht wird und auch sich dem Markt angepasst wird. Das fand ich sehr, sehr interessant. Und eine andere Sache, die ich gelernt habe und die du mir bei der Eurobike dann auch direkt bestätigt hast, weil ich habe dann natürlich auch mal ein bisschen gefragt, wie es denn aussieht mit Tubeless, weil ein anderer Hersteller halt sehr viel auf Tubeless setzt im Moment auch und dass Continental das gar nicht macht und Continental beabsichtigt wohl auch nicht in naher Zukunft mit Tubeless zu arbeiten und wo auch ein Argument war, dass ein schönes, sauberes Rennrad vielleicht in dem Moment, wo es einen Stich gibt oder einen Durchstich gibt und die Tubeless-Milch ausdringt, die dann sofort sprühnebelartig nach außen geschossen wird, sich auf den Beinen und auf dem Rahmen verteilt. Und in dem Moment dachte ich so, weil ich bin ja selber Tubeless, ich fahre kein Mountainbike, das heißt, von daher kenne ich Tubeless nicht. Ich habe die Tubeless-Milch noch nie in einem Schlauchreifen gehabt, weil ich war kein Schlauchreifen und ich habe noch keinen Tubeless-Reifen gehabt auf dem Rennrad. Und dann dachte ich mir so, Moment mal, also das klingt jetzt im ersten Moment für mich wie ganz großes Marketinggewäsch. Und dann dachte ich mir, das musst du dir jetzt aber nochmal aufschreiben, musst du das nochmal recherchieren, ob das wirklich so ist. Weil es klang logisch einerseits, aber andererseits, ich hatte es wirklich noch nie gehört. Und ich bilde mir ein, dass ich schon relativ viel höre und relativ viel mitkriege. Und wir haben uns, glaube ich, 10 Minuten später getroffen, ne? Und ich meinte, hör mal, hier mit der Milch und so, stimmt das? Und das stimmt wirklich. Also du hast mir das bestätigt. Ich hatte das noch nie von gehört.
Man lernt eben nie aus.
Ja, ja.
Aber beim Thema Hitze fällt mir auch noch ein, da hatte ich, also weil das ist, scheint gerade im Carbon-Bereich wirklich ein, also ist ein brennendes Thema sozusagen. Ja,
so, es richtig brennt auf der Seele, ist ganz heiß gehandelt.
Heißes Thema, heißes ja, Eisen.
Aber nichts wird so heiß gebrannt, wie es gegessen wird.
Zu meinen Fast-Forward, Clinchon war Felgenband dabei. Mhm. Ratet du mal, was für Felgenband dabei war.
Hä? Das nochmal. Also bei den Fast Forward, welchen? Clincher oder den anderen?
Den Clinchern. Die anderen haben ja kein Felgenband. Die Clincher hatten Felgenband dabei. Ja. Rate mal, was für Felgenband.
Aus welchem Material das ist, oder was? Naja, wenn du so fragst, also wird es ein Felgenband sein, was die Wärmeableitung in irgendeiner Form unterstützen soll. Was dann?
Also das ist jetzt meine Theorie sozusagen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber
okay, das. Okay, also irgendwie ein Kokolores, den du dir nachts im Suff überlegt hast. Also du meinst, es ist ein Felgenband, welches die Wärme besser ableitet. Dann wäre es zum einen, vermute ich mal, sehr breit, weil, ne, damit es links und rechts drankommt. Und zum anderen wäre es aus einem guten Wärmeleiter in Metall. Also jetzt nicht irgendwie etwas, was keine Wärme abführt. Deswegen würde ich sagen, eine Art Metall. Fäden durchzogenes Felgenband.
Es war sehr breit, das ist richtig. Ja. Also ich empfand das wirklich als extrem breit. Aber es war ein Textilband, was eingeklebt wird.
Okay.
Also auf der Rolle ist und sehr, 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 sehr dick war. Also was sozusagen jetzt nicht eher die Wärme ableitet, sondern eher sozusagen dämmt. Eher so eine Dämmfunktion hat, damit eben quasi möglichst der Schlauch nicht so sehr am Carbon dran ist.
Aber dann wäre es ja eigentlich die sinnvollste Sache, wäre es ja komplett auszulegen sozusagen, ne?
Es war auch richtig, also schon richtig breit. Und dann ist es ja so, dass ja quasi der Schlauch ja auch nochmal geschützt ist durch den Mandel, der ja auch quasi hinter der Bremsflanke in diesem Flansch ein ganzes Stück runtergeht. Also ich denke, also ich würde meinen, mit dem Felgenband hat ein montierter Schlauch und keine direkte Berührung mit dem eigentlichen Carbon. Mhm. Und wenn man das so kennt, also dieses klassische Felgenband ist ja doch sehr, dieses Plastikzeug sehr, 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 sehr dünn.
Ja, wobei der Trend geht zusehends auch, also wenn wir Lenker, wenn ich welches verkaufe oder wenn wir welches verkaufen, es ist halt oft so, dass das Gewebeband ist. Also Gewebeband wird schon viel genommen.
Ah ja, okay. Ja,
also da bist du hinterm Mund.
Okay.
Nee, aber das
ist. Du hast gelernt.
Das ist so Firmen wie Ritchie zum Beispiel, die liefern die, glaube ich, standardmäßig auch mit diesem Gewebeband aus. Also das ist schon weit verbreitet.
Carbon oder Alu? Laufräder.
Sowohl als. Nee, die. Doch, die Alu schon. Die Carbon meine ich. Klar, die Apex, glaube ich schon, dass die mit dem Gewebeband kommen.
Die Carbon. Genau, aber die Alu auch?
Boah. Aber das war doch jetzt kein Alu bei dir.
Nee, Carbon.
Nee, Alu ist es egal. Da, genau. Ne, da macht das ja keinen Unterschied. Also klar, ne, sieht ein bisschen hübscher aus und, ne, und so
weiter. Nee, ich habe jetzt auch nicht gemeint, dass das irgendwie ein Fast-Forward-Special ist. Ich finde eher, das ist nochmal so das Thema Hitze bei Carbon.
Ja, ja. Also, dass das jetzt quasi als Dämmmaterial benutzt wird. Ja, kann ich mir durchaus vorstellen.
Ist so mein Eindruck zumindest.
Ja, das würde ja auch Sinn machen. Ne? Also ich hätte dann nur gedacht, dass es etwas ist, was vielleicht besser ableitet noch. Ne? Dass da quasi mit einer Metallstruktur mit drin ist oder so. Aber dann wird es ja auch irgendwann nicht mehr gut nutzbar.
Ja, und die Hitze soll ja nach außen und nicht quasi.
Ja, aber dass es so seitlich verteilt wird oder über das Band weiter verbreitet wird vielleicht. Ne? So. Ja. Was haben wir sonst noch gesehen? Also, Moment, eins war ich noch bei Continental. Jetzt hast du mich aus der Ruhe, aus dem Konzept gebracht. 28, 32 Four Seasons. Habe ich von dir gelernt. Stimmt, da war mir der Milch, dass das wirklich der Fall ist. Ne? Und dass das wohl so ein Grund ist. Aber wie gesagt, habe ich noch nie vorher gehört von irgendjemandem, dass da was ist. So, bei Rafa und Castelli hatte ich noch ein bisschen Ärger. Die wollten mich nicht so. Bei Rafa warst du aber, glaube ich, bei noch.
Da war ich dabei, habe ich erlebt.
Ja, weil von denen wird jetzt bald ein neues Trikot vorgestellt, das kurz nur so angeteasert, quasi ein bisschen Richtung Gabba-Modell von Castelli gehend. Und habe ich gesehen, oh, guck mal, die haben das hier schon hängen. Ha, schön, mache ich mal hier, ne, hänge ich mal hier hin, mache ich mal ein Foto. Und wie lange hat es gedauert?
Ah, wenige Sekunden. Das ging ratzfatzer.
Ja, ne? Also, als wenn die schon drauf geachtet hätten. Zack, stand eine junge Dame neben mir und meinte, no pictures, please, no pictures, please. Und ich habe mich natürlich erstmal dumm gestellt, weil, also ich habe mir natürlich, war mir sofort klar, worum es geht. Dann musste ich das Foto wieder löschen. Und weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich habe es auch wirklich gelöscht in dem Moment, ne?
Es liegt doch im Papierkorb.
Was?
Es liegt doch im Papierkorb.
Ja, ich habe es gelöscht und dachte schon so, ja, ist ja okay, ne? Ich kann es ja auch verstehen, Marketing und bla bla soll nicht veröffentlicht werden. Ey, mir ist vorgestern aufgefallen, ich habe anscheinend zwei gemacht. Ich habe noch eins.
Du böser du.
Ja, aber fand ich, ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, habe keins mehr. Habe ich vorgestern per Twitter bei Rafa angefragt, ob wir das veröffentlichen dürfen. Haben sie nichts gegen gesagt? Also eigentlich darf ich doch dann, oder?
Keine Antwort ist auch eine Antwort.
Ja, also eine Genehmigung. Nein, wir respektieren ja solche Entscheidungen da durchaus. Und was ich nur kurz zu dem Trikot noch sagen möchte, ich glaube, das könnte interessant werden. Nicht für mich, du bist eher so ein Anwendungsfall dafür, ja? Du hast du eins von diesen Castelli-Gabba-Dingen?
Ja, jetzt, ja.
Was? Letztes Jahr?
Nein, jetzt, ja, seit, also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich habe es mir vor jetzt irgendwann mal spontan hier in Norwegen geshoppt, weil das im Angebot war zu einem sehr günstigen Preis.
Also ich glaube auch, dass wenn es einen Anwendungsfall dafür gibt, dann bist du so einer. Also da, wie lang sind die Arme da? Jetzt sag nicht, du hast es noch nicht mal anprobiert.
Ich habe es mal anprobiert, aber ich war jetzt vielleicht vor 3 Wochen, als ich das mal anprobiert habe. Ich keine Ahnung. Lass uns drüber reden, wenn ich es angehabt habe. Also wirklich draußen angehabt habe. Ich habe mir auch diese Hose dazu bestellt.
Langarm oder kurzer? Kurzarm, sonst hättest du eben hoffentlich reagiert. Ich bin ja von den Armlingen einigermaßen angetan. Okay. Das war es auch so ganz grob zu eurer Bike. Ne? Wir haben noch viel gesehen. Wir hatten einen netten Termin, wie immer, mit der Frau Brandenburg von Alpina. Die haben dir was auf den Kopf gesetzt und sah nicht so viel schlechter aus als vorher bei dir. Muss man so sagen. Kann man nichts Negatives gegen sagen. Sonst noch was?
Ich war bei Thule noch am Stand.
Ach ja. Du hast mir meinen Kinderanhänger mitgebracht.
Genau,
ne?
genau.
Der wird wohl immer noch nicht geliefert.
Du hast die Überweisung, glaube ich, vergessen, oder?
Die was?
Die Überweisung.
Ach so, ja, stimmt. Habe ich vergessen. Hol ich nach.
Nee, aber da gibt's für alle die, also vielleicht 2 Sachen, die interessant sein könnten, die jetzt weniger den Rennradbereich betreffen. Einerseits gibt's für die Mountainbiker, die mit Steckachse unterwegs sind, einen neuen Dachgepäck oder überarbeitete Version eines Dachgepäckträgers, der eine etwas sicherere Dachmontage zulässt. Einfacher und sicherer. Jetzt nicht Sicherheit in Punkt auf das Rad fällt runter beim Fahren, sondern wenn man das Rad draufsetzt und diese Steckachse raus und reinzieht. Kann es passieren, dass man, dass einem das Vorderrad quasi nach unten durchrutscht auf und aufs Autodach knallen könnte. Mhm. War ja die Steckachse, was da, raus und so.
Ja, grundsätzlich.
Und das ist quasi mit der neuen, überarbeiteten Version nicht mehr so, dass eben einem das Fahrrad nicht mehr aufs Dach knallen kann. Also für die, die sozusagen mit Mountainbike und Steckachse unterwegs sind, ist das ein Thema. Und eine zweite Sache, die noch neu war, ist für die Fatbike-Benutzer. Fatbike, relativ schwer, relativ groß, breite Reifen. Hab das selber gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass das ein Problem ist oder dass es ein Thema sein kann. Fahrradtransport auf einem Fahrrad, also jetzt auf dem Dach oder hinten, aber so grundsätzlich, weil diese Schienen erstens
zu schmal sind
und auch der Abstand, wenn du jetzt an den Träger hinten denkst, an der Anhängerkupplung, dass der Abstand zwischen den Bikes auch zu schmal ist, weil das ja alles ein bisschen dicker ist.
War mir klar, weil ein Kollege von mir das Problem hatte. Sonst wäre mir das auch völlig schleierhaft gewesen.
Und da gibt's, sagt einem Kollege, da gibt's halt von Thule jetzt einen neuen Heckträger für die Anhängerkupplung, der eben...
Heck, die haben das gehackt. Das Problem. Okay, albern, Entschuldigung.
Ja, wo man quasi, wo sie quasi ein spezielles Modell haben, um mehr Platz für Fatbikes zu haben.
Der Kollege hat ein so großes Auto, dass es zur Not innen drin reinstellen kann.
Klar,
aber
nicht jeder.
Nee, hat nicht jeder, aber deswegen war das Problem dann gelöst. Aber so sind wir überhaupt nur drauf gekommen, weil ich habe gefragt, wie transportierst du das eigentlich, wenn du es nicht reinstellst? Deswegen gehöre ich zu den Leuten, die sich zumindest das schon mal Gedanken gemacht haben. Aber klar, ne, also und das wird wie jetzt am Heckgepäckträger, der einfach ein bisschen weiter nach außen ragt.
Ja, breitere Schienen, etwas mehr Platz. Auch ganz praktisch so, sag ich mal, für ältere Leute, das musst du ja ein bisschen hochheben. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein E-Bike hast, was ja auch relativ schwer ist, also du kannst ja auch andere Fahrräder damit transportieren. Ist ja jetzt nicht nur für Fatbikes.
Ich wollte gerade sagen, wenn Opa mit dem Fatbike unterwegs ist.
Aber wenn du jetzt so ein E-Bike hast und das vielleicht irgendwie hinten transportieren musst, das hat ja einiges an Gewicht, dann haben die quasi zum Beispiel auch eine Schiene, wo du dein Fahrrad auf diesen Heckträger hochrollst. So als Rampe.
Okay, das halte ich zum Beispiel für sehr, sehr gut. Also jetzt, das ist dann, muss ich mir vorstellen, dass du das quasi eine von den Halterungen, wo das Rad drin steht oder wo die Räder drin stehen, dass sie quasi umgeklappt wird mit einem Winkel nach unten, sodass du die wie bei einer Rollstuhlrampe das
umfahren kannst. Nee, das ist extra so eine extra Schiene, die es da gibt und die steckst du dran und
okay, oder so.
Genau. Ja, also das habe ich gesehen, aber das war so insgesamt der Eindruck bei mir dieses Jahr von der Eurobike. Ach, bei Bianchi waren wir noch, aber das war eher ein trauriges Thema.
Das war ein sehr trauriges Thema. Die Verarbeitung des neuen Alu-Hightech-Endgeräts für 3.000 bis 4.000 Euro war unwürdig. Die Farbgebung von diversen Oltris missfiel Herrn C. Ich habe dann festgestellt, es gibt ein neues Carbon-Monocruzzo-Dingsbums. Das gefiel mir ganz gut, ist preislich, wäre eigentlich auch meine Liga, aber bei mir steht ja noch was anderes an. Insofern, ja, aber ansonsten ist Bianchi echt, lass uns einfach den Mantel des Schweigens drüber hüllen.
Ganz trauriges Thema. Aber ich habe auch noch viele andere, also was mir aufgefallen ist, doch mal, weil ich mehr Zeit hatte, auch so mal nach Colnago gucken und also andere italienische Hersteller, wo man vielleicht so liebäugeln könnte für den Fall, ich müsste mir mal ein neues Rennrad zulegen, was ich hoffentlich in den nächsten 5 Jahren nicht muss. Also es gibt schon viele schöne Sachen. Hm. Gerade nicht von Bianchi, aber
das eine, je länger ich es gesehen habe, umso besser gefiel es mir auch. Aber ich bin ja noch da. Das erzähle ich beim nächsten Mal, wenn vielleicht ich auch Vollzug melden kann. Hoffentlich. Und du bist dann aber auch, den Bogen weiterzuspannen, dann direkt weitergefahren, wie auch im vergangenen Jahr.
Genau, nach einer Übernachtung bei unserem lieben Mit-Podcaster, dem Chris,
genau.
Bin ich dann direkt ins Ötztal weiter und habe jetzt meinen dritten Ötztaler Radmarathon bestritten.
Ich musste schnaufen, den dritten oder den letzten?
Beides. Und,
das hast du letztes Jahr auch gesagt.
Habe ich letztes Jahr gesagt und es... Also natürlich gibt es die Ausnahme, wenn es mir gelingen sollte, mindestens 5, besten 10 Kilo Körpergewicht zu verlieren. Dann würde ich den Ötztaler nochmal bestreiten.
Ich wette mit dir, dass ich es hinkriege, dass du es auch mit maximal 3 machst. Nee. Weil du bist ja diesmal nicht mit deinen Schlauchreifen gefahren, ne? Was du da allein schon noch rausgeholt hättest.
Ich habe einfach gemerkt.
Ne, außerdem war es zu warm für dich.
Ich habe einfach gemerkt, ich bin zu fett für die Berge. Also es macht Spaß.
Fünf Grad weniger Schlauchreifen. Deine Kompaktkurbel hast du dieses Jahr zum ersten Mal probiert. Das hat ganz gut geklappt, wie man gesehen hat. Ja, es sind schon 2 Komponenten, die du verbessern kannst. Und noch 3 Kilo weniger. 3 Komponenten und du bist nächstes Jahr eine Viertelstunde schneller, ohne noch mehr zu trainieren.
Viertelstunde schneller würde ja bedeuten, ich würde vielleicht gerade so mal meine Bestzeit schaffen, die ich letztes Jahr
gelegt habe. Viertelstunde schneller als die Bestzeit, meine ich natürlich. Du bereitest dich ja dann auch vernünftig drauf vor.
Also Spaß beiseite, Christian. Es ist wirklich, also der Aufwand ist für mich ja relativ hoch, um dahin zu kommen. Ja. Und ich bin ich war mit dem Auto diesmal da und bin dann in 2 Tagen zurückgefahren. Das sind 1500 Kilometer plus eine Fähre über Nacht. Das ist also ein immenser Aufwand zeitlich, wie aber auch finanziell. Und um dass ich nochmal beim Ötztaler antrete, da will ich schon einen deutlichen Sprung machen. Mhm. Es war eine Affenhitze dieses Jahr, es war irre heiß. Also irre heiß klingt jetzt extrem dramatisch. Für Ötztaler Verhältnisse war es irre heiß. Und es war gerade in den beiden letzten Anstiegen, Jaufenpass und Timmetsjoch, knallte die Sonne schon so in Italien, Südseite, schon ordentlich in den Hang und das Wasser lief. Und ich muss ehrlich sagen, ich war froh, dass gerade im letzten Anstieg Timmetsjoch da Privatpersonen bzw. die Bergwacht außerhalb dieser offiziellen Verpflegungsstationen da war, vor Ort war und Wasser gereicht hat. Also der Anstieg ist einfach so lang und mit den vom Veranstalter gestellten Versorgungsplätzen denke ich, hätte es einige, also wenn das die einzigen gewesen wären, hätte es, denke ich, einige Leute gegeben, die vom Rad gekippt wären, so heiß war das.
Hast du eine Ahnung, wie viel Flüssigkeit du an dem Tag zu dir genommen hast? Pi mal Daumen.
Na, also was ich sagen kann ist, es war wirklich so, beim Start stand ich schon in kurz da. Mhm. Temperaturen so um die 12, 13 Grad. Für Ötztaler Verhältnisse super. Ich habe da auch schon bei 4 Grad und Regen gestanden. Und also wie gesagt, in kurz los und hatte mir als, weil ich wusste, es wird warm, bin mit 4 Trinkflaschen los. Bin also hatte 2 am Rahmen und 2 Flaschen hinten in den Trikottaschen. Und mir war klar, dass ich 2 ausgetrunkene Flaschen, das waren 2 alte, dass ich die dann eben auch wegwerfe an so einer Versorgungsstation. Und bin damit letztendlich, wie in den beiden letzten Jahren, bis zur Versorgungsstelle am Jaufenpass, die ja kurz vor dem Passende ist, durchgefahren.
Ja, meine Endstation.
Genau, bis dahin bin ich quasi durchgefahren, ohne einmal anzuhalten und also auch ohne eine Verpflegungsstation mitzunehmen und konnte mich bis dahin autark verpflegen. Mhm. Das war wirklich ganz schön knapp. Ich war dann froh, dass die Versorgungsstelle kam, aber es hat geklappt. Mein Plan ging diesbezüglich auf und dann habe ich schon nochmal, ich kann nicht sagen, also 4 Flaschen. Und dann habe ich bestimmt noch mal vielleicht 3, 4 Flaschen zu mir genommen auf den letzten Stück.
Also es wäre dann ja so 8 Flaschen mal 75, 750.
Ja.
Mal ist ja schon 6 Liter.
Ne? Ja, vielleicht waren es 5 Liter, um es vielleicht eher realistisch, aber so in der Größe.
Das finde ich aber noch nicht mal sehr viel, um ehrlich zu sein, für so einen Tag bei der Hitze in den Alpen.
Es ist ja immer so, dass mit dem Start um 6:45 ist ja noch relativ kühl ist. Also die Hitzeperiode erstreckt sich ja nicht über das gesamte Rennen, sondern geht ja eigentlich wirklich erst am Jaufenpass los. Mhm. Also so, ich sag mal, mit der Rennen ungefähr zeitlich gesehen. Genau, ansonsten, ich war einen Ticken langsamer als letztes Jahr unterwegs. Ich hatte einen Plan, also ich hatte den Wunsch, ich habe eigentlich den inneren Wunsch, mal unter 9 Stunden zu kommen, also davon um meine 8 stehen zu haben. Das Ganze ging nicht auf. Ich hatte so ein Schema, nachdem ich fahre, da hatte ich genau wie letztes Jahr sogar am Anfang des Rennens gut 25 Minuten Vorsprung zu dem Schema. Also wenn ich dem Schema gefolgt wäre, hätte ich eine deutlich unter 8 Stunden Zeit gehabt. Also wäre ich sogar
deutlich
bei
unter 9.
Deutlich unter 9 wäre ich so bei 8:30 rausgekommen und habe dann aber am Jaufenpass am ersten langen Anstieg, wo man nicht mehr frisch ist, quasi genau diesen Vorsprung aufgebraucht und am Timmitsjoch habe ich dann eine Packung kassiert.
Aber wenn man jetzt dein Jahr vom letzten Jahr mit dem Jahr von diesem Jahr vergleicht, ist das ja jetzt, also es ist ja jetzt keine komplette Überraschung irgendwo.
Nee, gar nicht.
Und es ist im Gegenteil sogar, finde ich, ein guter Beweis dafür, dass einfach kontinuierliches und viel Training einen schneller macht. Und andersrum das Gegenteil, ne? Mhm. Also das klingt blöd, aber ich finde sowas auch immer sehr, sehr befriedigend, weil man weiß dann einfach, woran es liegt.
Genau. Ich weiß auch, dass mein Trainingsumfang insgesamt gesehen dieses Jahr auch deutlich geringer war als letztes Jahr. Letztes Jahr hatte ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ungefähr 60.000 Höhenmeter. Dieses Jahr, ich glaube, inklusive Ötztaler liege ich jetzt bei 40.000. Also da liegen schon auch Welten, was den generellen Trainingsumfang betrifft, zwischen letztem Jahr und diesem Jahr. Ich bin mit dem Ergebnis dahingehend zufrieden, weiß aber ganz klar eben auch, wo meine Schwächen sind. Und wenn ich mir sage, diesen Aufwand zeitlich wie finanziell nehme ich nochmal auf mich, möchte ich dann auch schon versuchen, einen deutlichen Sprung nach vorn zu machen. Und das bedeutet für mich klar 5 bis 10 Kilo Gewichtsverlust, muss man einfach ganz, ganz realistisch sagen. Was schön war, wir haben am Vortag des Rennens habe ich auch noch einige Leute von Twitter getroffen, die man so kennt. Und das war wirklich, also
da habe ich dich nämlich noch gar nicht so gefragt. Das hätte ich nämlich auch, interessiert.
Ja, also das ist, ich sag mal, dafür würde ich sagen, hat sich die ganze Anreise eigentlich schon gelohnt. Also, weil das immer wieder schön ist, Menschen mal persönlich zu treffen, die man ja in gewisser Weise kennt. Also man kennt sozusagen einen Teil deren Hobbys, man teilt das, man hat selbe Interessen, hat auf Twitter quasi mit denen schon kommuniziert. Und sich dann nochmal persönlich zu sehen, ist einfach ganz toll. Und das Coole ist eben, man hat von der ersten Minute an auch Themen miteinander zu reden. Also es ist nicht so, wie man vielleicht jetzt völlig fremde Leute trifft, wo man keine Gemeinsamkeiten hat oder nicht weiß, ob man die hat. Und man tastet sich sozusagen erstmal so ab.
Es ist wie ein zweites Date und nicht das erste Date.
Ja, also man kann direkt in die Vollen gehen. Das ist schon
Das hast du jetzt wiederum gesagt.
Also das fand ich richtig, richtig cool. Genau. Das war jetzt der Ötztaler 2015. Und bin mir ziemlich sicher, dass es für mich kein Ötztaler 2016 gibt.
Das finde ich aber auch, was man ja aussetzen, ist ja jetzt kein Drama. Ich setze ja jetzt schon 3 Jahre aus. das Traurige ist echt dieser Aufwand, den du betreiben musst. Das ist echt schade. Also den Aufwand meine ich nicht das Training, sondern ich hätte mir zum Beispiel auch vorgestellt, ich hätte jetzt gesagt, 2016 fahre ich den Ötz, ja, und du machst nur die Lokomotive für mich, dass du den auch mal genießen kannst. Weißt du, so einen Anstieg ganz genießen. Mhm. Aber ist es nachvollziehbar, dass bei dem Aufwand, der das für dich bedeutet, dass das keine Option ist, was ja absolut sehr, sehr nachvollziehbar ist.
Andere Variante ist für mich halt Fliegen und ich bin ja mal geflogen, bin ich von Stavanger nach Oslo, von Oslo nach Frankfurt, von Frankfurt nach Innsbruck und in Innsbruck dann Mietwagen.
Nee, ist auch keine Option, keine richtige.
Also es ist halt...
Muss man immer realistisch sagen, ist ja auch nicht schlimm. Ja, ist halt schade, aber mein Gott, dafür hast du halt im Winter viel dunkel, viel nass und viel kalt.
Aber im Moment scheint hier noch die Sonne.
Ja, noch.
Noch.
Noch, noch, noch. Mensch, jetzt haben wir schon 3 Stunden und wir haben uns so als Ziel gesetzt, wir haben 3 Stunden Stream. Ja, das heißt, wir haben noch, sehe ich die Uhr richtig? 3,5 Minuten?
3 Minuten haben wir noch, ja.
Ja. Und haben trotzdem noch, wenn wir ehrlich sind, haben wir so ungefähr 2/3 der Themenliste abgearbeitet. Ne? Das heißt eigentlich, wir müssten noch mal einen Snack machen.
In 4 Wochen wieder.
Ja, klar, nicht morgen. Um Gottes Willen, dann kriege ich hier langsam auch Ärger. Nee, aber das heißt ja auch, dass wir noch viele Sachen zu besprechen haben. Und das soll ja für die Hörer dann auch so bedeuten. Das war jetzt nicht der letzte in 4 Wochen, wie angekündigt. Und das wird jetzt weiterbleiben. Und es war schön, wieder zu snacken.
Genau, es war auch schön, wieder ein paar Leute im Chat zu haben.
Ja, genau.
Und genau. Wir freuen uns natürlich auch immer über Kommentare.
Ja, das mit dem Audiobuch hast du nochmal angewähnt. Das ist ja so gar nicht irgendwie bei mir auf dem Schirm.
Ja, also die haben da auch ganz schön an ihrer Webseite sich geändert und heißen jetzt auch ein bisschen anders und so. Aber sozusagen, wer Lust hat, Audiokommentare uns zuzuschicken, ich denke, wir sind technisch mittlerweile nach 134 Folgen in der Lage, diese auch vernünftig einzublenden oder einzuspielen. Und
genau. Wir machen den Snack nur weiter in 4 Wochen, wenn wir bis dahin 3 Audiokommentare
haben. Druck aufbauen. Nicht so Druck aufbauen.
Bisschen Druck aufbauen hier. Nein, aber vielen Dank für Spenden.
Genau.
Für Spenden, Zuneigung, Zurufe, zugesandte Unterwäschen und alles andere dazu. Und vielen Dank an dich, Markus.
Ja, danke an dich, Chris.
Ja, dass ich dich noch aufgenommen habe, klar. Kommt alle unter meine große Decke. Es ist Platz.
Nee, man muss ja wirklich mal sagen, der Christian leistet, also
Höchstarbeit, jeden Tag.
Nein, in jeder Folge. Also das ist ja jetzt wirklich glücklicherweise im Race mit dem Thomas quasi eine Verstärkung gekommen, die dich mal entlastet. Aber du bist ja wirklich die Figur, die in allen Folgen.
Hey, hast du gerade was über meine Figur gesagt, oder was?
Du bist ja echt derjenige, der in allen Folgen vertreten ist und eigentlich damit wöchentlich bisher immer diesen Aufwand hatte. Und ich hoffe, dass wir.
Was der macht, der schimpft über meine Figur.
Das würde ich in Zukunft da ein bisschen entlassen. Aber eben auch vielen Dank an der Stelle nochmal, dass du da so immer im Einsatz bist.
Ja, ja. Einer muss das ja am Laufen halten. Aber wie gesagt, wenn wir es auf viele Schultern verteilen können in Zukunft oder auf mehr Schultern, das ist ja nicht schlecht. Und du hast es am Anfang sehr gesagt, vielleicht ein bisschen mehr Qualität statt Quantität. Das wird der Sache gut tun. Und wenn wir es auf vielleicht dann auf andere Formate verteilen und neue Sachen machen und andere Sachen machen, das kann ja nicht schaden.
Genau so ist es.
Und Input ist immer wichtig, weil ohne euren Input können wir eh nichts machen. Also nur den Quatsch, den wir eh machen. Aber wenn ihr mal was anderes wollt, dann brauchen wir das auch. So, danke. Der Stream geht noch 30 Sekunden und dann ist alles vorbei. Danke natürlich auch den Podcast-Hörern. Was ich noch ganz kurz, wo ich noch 25 Sekunden Zeit habe, vielleicht schaut ihr euch mal Patreon an. Ich werde es an dieser Stunde verlinken, weil Flatter hat einiges an seinem Modell verändert. Flatter funktioniert nicht mehr wie früher. Schaut euch mal Patreon an, ich werde es noch verlinken. Wir haben schon 3 Patrone, die uns da sehr helfen. Und das ist eine gute Hilfe, um uns zu unterstützen. Vielen herzlichen Dank. Es sind noch 7 Sekunden, bevor mir das Mikrofon abgedreht wird. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und vielen, vielen herzlichen Dank für alles.
In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Ja.
Tschüss.